dass ich jetzt auf den Aufnahmeknopf drücke, ist eine spontane Idee, weil ich soeben von dem heutigen Podcast-Gast, den hörst du gleich, ich denke in 5 Minuten oder so, soeben die Datei bekommen habe, unsere Aufnahme heute. Ich habe mir gedacht, dann darf es nicht länger dauern, dann muss ich mich jetzt kümmern und mache das Ding jetzt fertig und habe mal hier mein Glas Wein, es ist kein Kaffee, wir haben Abend, die Sonne geht gerade unter, beiseite gestellt und möchte dir kurz unseren heutigen Gast vorstellen. Ich kann dir vorweg sagen, dass das eine meiner inspirierendsten, ja, Sendungen mit Gast überhaupt war. Es ist mir immer wieder schwer gefallen, an ein Thema irgendwie einen Cut zu setzen, um dann noch mal eine andere Frage zu stellen und noch ein anderes Thema anzusprechen, weil ich kam mit ein paar Fragen und Gedanken. Wenn ich einfach gewesen wäre, wie mein Geist es so gewollt hätte, wie ich mich so gefühlt habe, dann würden wir jetzt noch quatschen wahrscheinlich. Aber das hätte natürlich jeden Podcast gesprengt. Deswegen war die Sendung gar nicht so einfach für mich. Aber das ist zugleich ein Riesenkompliment, weil das ist dem geschuldet, dass Florian Renz ein ganz inspirierender Typ ist. Florian Renz ist Fotograf, Blogger und Podcaster. Lebt in seiner Wahlheimat in Hamburg, ist aber in Baden-Württemberg geboren. Und da begann auch seine fotografische Reise. Angefangen hat er analog übrigens mit der Höhlenfotografie. Finde ich super spannend. Ich bin mir nicht so sicher, ob erst die Höhlenforschung und dann die Fotografie, ob das miteinander gleich ging. Lies mal nach, das steht auf seiner Webseite und lohnt sich immer, ja, nochmal nachzulesen, weil da stehen natürlich noch ein paar mehr Infos. Aber ich fand das super spannend, weil man hat super viel schon gehört, finde ich. Es gibt immer so Dinge, wie bin ich zu meiner Fotografie gekommen, da ähneln sich Wege. Das ist auch gar nicht schlimm, aber von einem Höhlenfotografen habe ich es bisher noch nicht gehört. Ist irgendwie schon ein schöner Start, finde ich. Florian ist heute viel in der Welt unterwegs, mag das Reisen, begleitet das Reisen mit der Kamera. Ich weiß jetzt aus dem Kopf gerade kurz, Neapel, Istanbul, Kyoto. Ja, die drei Dinge habe ich mal eben im Kopf und er fotografiert und bloggt dann über seine Reisen. Er bloggt auch über andere Dinge in der Welt der Fotografie, aber das ist schon ein gut sichtbarer Teil, wenn man seine Webseite besucht. Ich empfinde seine Fotografie als ruhig, spürbar und aufmerksam, habe ich mir auf so ein Zettelchen hier geschrieben. Und ich finde, dass er irgendwie, auch wenn sie manchmal gar nicht im Bild sind, nah an den Menschen und Momenten ist. Reportagefotografie, wie ich sie ganz gut leiden kann, weil sie nie zu nüchtern wird. Er hat Bücher verfasst, beziehungsweise auch Fotobildbände rausgebracht, zum Beispiel Dear India. Oder Polino heißt es, genau. Das ist ein Berg in Süditalien. Und erzählt in seinen Bildern über seine Reisen. Ich finde es super, super interessant, sich da mal ein bisschen rein zu blättern. Und genau darum geht es in unserer Sendung halt auch ein bisschen um die fehlende Geschwindigkeit oder um die Abnahme der Geschwindigkeit. Darum, dass wir uns langsam, aber sicher wieder ein wenig hinsetzen und miteinander beschäftigen können, weil diese Zeit von Turbo-Following langsam ihr Ende nimmt. Zumindest wirkt es sehr stark so, als dass die Leute in Social Media immer weniger Inspiration finden. Ich merke das auch im Fotografie-tut-gut-Freundeskreis, dass wir da eine super schöne Zeit haben, weil wir einfach nicht 15.000, sondern 105 sind. Das ist ein Riesenunterschied und das merkt Florian auch, insbesondere beim Bloggen. Und das Thema Bloggen ist ja eigentlich schon mal vorbei gewesen, gefühlt zumindest. Während wir Ende der 2000er Jahre, so einen richtigen Boom hatten, was die Blogkultur angeht, darüber sprechen wir viel. Blogging war für die Fotografie auch unglaublich wichtig. Wir erinnern uns, wenn wir schon dabei gewesen sind, alle an Stilpirat Steffen Böttcher, mit dem habe ich ja später noch einen Podcast gemacht. Wir erinnern uns an Patrick Ludolf, 1972.de. Das waren Blogs, die hat jeder gelesen. Wir erinnern uns aber auch daran, dass wir oder eine Freundin, ein Freund, ein Schwarm von uns irgendwie waren überall kleine und große Blogs, persönlich, nicht so persönlich. Und das ist zwischendurch im Zuge von Social Media ziemlich untergegangen und wir sprechen ein bisschen über die Renaissance des Bloggens und warum das Bloggen wieder super wertvoll wird. Genau wie sich gerade diese ganze Social Media Welt, wenn wir die überhaupt noch so nennen wollen, im Bereich der Fotografie sehr stark verändert und das Netzwerken sich davon gerade ein bisschen befreit. Wir sprechen über gemeinsame Bekannte, wer wen wann wo erwähnt und wie man sich mal irgendwie hört und sieht und trifft und wie man auch als Hörerin oder Hörer oder wenn wir auf das Blog schauen, als Leserin oder Leser einen ganz guten Kontakt aufbauen kann. Dass wir uns alle dann noch ein bisschen mehr verlinken und am Ende irgendwie auch eine bessere Zeit miteinander haben, weil wir uns als Menschen wahrnehmen und nicht als Zahl in der Followerliste. Das ist super inspirierend gewesen, worüber wir gesprochen haben. Und das Thema hätte ich bestimmt noch 2 Stunden locker ausschlachten können. Hab mich dann aber ein bisschen weiter gezwungen, weil wenn ich eins gelernt habe in den letzten Jahren, dann ist es, dass wir eigentlich genug Zeit haben. Wenn wir uns mögen, wenn wir Zeit miteinander verbringen wollen, dann können wir das tun. Also sind wir in den Themen weitergerutscht und haben uns kurz über die Fotobuchecke unterhalten. Das ist der Podcast, den Thomas Winter betreibt, inzwischen mit Florian zusammen. Auch ein schönes Projekt. Wir sprechen über die Fotografie, über diese familiär aufgestellte Fotoszene und die kleinen Bubbles, die sich da so treffen und die Bubbles, die manchmal ineinander greifen und sich auch gegenseitig vorstellen. Total schön. Und wir sprechen nun über die Projekte, die Florian so macht. Amici Napoli habe ich schon aus dem Fotografie-Tutor neuen Freundeskreis erzählt und erklärt bekommen. Aber so, wie Florian mir das heute und gleich dir auch erklärt, habe ich es nicht vermutet. Ich bin super inspiriert davon. Richtig krass. Und es geht ums Groundhopping. Kennst du Groundhopping? Ich kannte das nicht. Und auch das war super, super spannend. Irgendwie auch was Fotografisches, irgendwie was, wo man ganz inspirierende Themen sich auch wegnehmen kann, aber zugleich auch einfach ein bisschen Fußball. Ja. Florian scheint ein total achtsamer und aufmerksamer Mensch zu sein und hat sehr viel Gefühl in dem, was er sagt, was er ausdrückt, was er fotografiert, was er schreibt. Und das habe ich sehr, sehr genossen. Florian, vielen Dank für diese so, so schöne Sendung. Lieber Peter, vielen Dank für die tolle Empfehlung. Und nun gehen wir zusammen rein. Ich wünsche dir viel Freude mit der Sendung heute mit Florian Renz. Bis gleich. Fangen wir an, oder?
Gerne.
Florian, herzlich willkommen bei Fotografie tut gut. Total schön, dass wir jetzt hier mal im Dialog sind. Bis jetzt haben wir uns per Sprachnachricht voll getextet oder geschrieben oder so. Schön, dass du da bist.
Moin Falk, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung.
Sehr, sehr gerne. Ich bin irgendwie versucht, kurz zu skizzieren, wie ich auf dich gekommen bin, weil ich die Geschichte einfach irgendwie zu gut finde. Das mache ich mal vorher. Der Florian war mir, und das tut mir sehr leid, Florian, nicht so richtig ein Begriff. Und dann hatten wir von Fotografie tut gut das Jahreswochenende. Ist ja so, dass die Leute aus dem Freundeskreis, aus dieser kleinen Online-Community, die treffen sich einmal im Jahr. Zumindest, die treffen sich 20 Mal im Jahr, aber einmal groß mit Wochenendübernachtung und so. Und da hatten wir ein Hotel in Duisburg gemietet und haben da so das Thema Pott irgendwie gehabt. Und abends bei einem Wein erzählte mir der Erste, der Peter, den kennst du auch, Florian, irgendwie was von Neapel und von der Bloggerei und wie das dann so an solchen Abenden ist. Mit dem Wein in der Hand sprangen wir von einem Thema zum nächsten und irgendwie hörte ich übers Wochenende auch nicht nur von Peter immer wieder so deinen Namen und ich dachte, Mensch, ich kenne ja schon von mir, dass ich immer mal was nicht mitbekomme. Ne? An der Stelle also jeder, der sich sicher ist, dass ich ihn kenne oder kennen müsste, fragt nochmal, weist mich mal darauf hin, weil ich übersehe immer wieder Menschen. Das ist überhaupt nicht böse gemeint, aber ich habe einfach so einen persönlichen Kontakt schon so viele. Naja, dann habe ich halt gedacht, jetzt haben sie alle vom Bloggen erzählt. Ich finde total schade, dass das Bloggen so ein bisschen out geworden ist, wie ich dachte. Fand das schon spannend. Bin schon seit einem halben Jahr mit dem Gedanken dran, so boah, irgendwie vermisse ich die Welt des Bloggens und würde gerne einen Blog installieren. So. Hab so einen Semi-Blog bei Fotografie tut gut und eine eigene Webseite, aber irgendwie ist das alles nichts Halbes und nichts Ganzes. Und hab dann Florian irgendwie gesucht und ich hab dich per Audio angequatscht bei Instagram oder so. Ne? Und dann stellte sich heraus, dass du Zeit und Lust hast, auch auf das Thema mal tiefer einzugehen, gerne auch hier im Podcast, müsstest aber erstmal nach Neapel fliegen und dann hast du da jemanden getroffen und das war wiederum der Peter, mit dem ich bei einem Wein über dich gesprochen habe und diese Kombination, die sich in dem ersten Moment für mich nicht erschlossen hat, die sich dann so gefunden hat, da war mir halt klar, wir müssen auf jeden Fall darüber sprechen und das hat mir wieder gezeigt, wie ja, am Ende irgendwie familiär diese Fotowelt dann doch am Ende ist. Und das war schön. Deswegen freue ich mich doppelt und dreifach, dass wir jetzt hier mal hier, naja, zusammensitzen. Das ist nicht ganz richtig. Du sitzt in Hamburg, ich sitze in Ratingen, aber dass wir hier uns gerade anschauen können und quatschen können.
Mir ging es ja ganz ähnlich, Falk. Also abgesehen davon, dass man mich jetzt auch wirklich nicht kennen muss. Das muss ich vielleicht noch ergänzen. Aber genau zu der Zeit hat mich auf einmal Thomas dann angerufen und gesagt, also der Thomas, mit dem ich zusammen die Fotobücher einmal im Monat in unserem Podcast bespreche. Und Thomas hat gesagt, weißt du, mit wem ich gerade gesprochen habe? Und ich habe gedacht, na, das kann eigentlich jetzt nur der Falk sein. So klein ist die Welt, so muss sich alles um uns irgendwie drehen, im schönen Sinne. Mhm. Und dann war das tatsächlich so.
Also. Ja, genau. Und das Thema kam noch dazu. Das war mir ebenso hoch unangenehm, aber es gehört zur Wahrheit dazu, dass ich überhaupt nicht verstanden habe, dass die Fotobuchecke von euch beiden moderiert wird. So. Nein?
Ja, Thomas macht seit vielen Jahren die Fotobuchecke und interviewt dort regelmäßig seine Gäste zu verschiedenen Bildbänden. Also in aller Regel sind das auch Leute, die ein Bildband rausgebracht haben. Mhm. Und er hatte mich dann jetzt schon zum zweiten Mal interviewt vor 2 Jahren zu meinem damaligen Indienbuch. Und dann haben wir, weil wir uns so gut verstehen und wir haben auch so Fußball als unsere Leidenschaft gemeinsam, wir hatten ganz viele Themen, haben ganz viel gequatscht. Und irgendwann hat er gesagt, wir könnten ja eigentlich auch ein Sonderformat draus machen. Und einmal im Monat machen wir zusammen die Fotobuch-Plauderecke. Das ist quasi ein Unterformat seiner klassischen Fotobuchecke, die er immer noch weiterführt.
Ja, und das ist völlig an mir vorübergegangen. Es tut mir sehr leid, aber ich bin ein bisschen beruhigt, wenn du sagst, dass es erst 2 Jahre sind. Die gehen ja in der Welt ganz schnell rum. Ja, aber das war halt auch noch so ein Moment, wo ich dachte, ah, wie krass, Thomas Winter. So, und ja, da hat sich einfach sehr viel gefunden und gezeigt, dass diese Ecken, um die wir gehen müssen, das sind gar nicht so viele. Und dann trifft man sich irgendwo. Und ich schätze gerade im Moment, wie formuliere ich das? Ich schätze gerade oder lerne gerade sehr zu schätzen, dass wir aus diesem tosenden Social Media All-In-Ding, aus diesem Stress, wir müssen 40.000 Follower haben oder 100 oder 200, dass wir gerade irgendwie mit ganz vielen kleinen Bubbles in so eine Zufriedenheit zu rutschen scheinen. Nicht alle, ganz bestimmt nicht alle, aber einige haben so ihre Bubble gefunden, ihre Mikro-Communities, die einen sind irgendeine Analog-Community, die nächsten beim Fußball, andere bei Fotografie tut gut. Und dadurch, dass es da auch Doppelagenten gibt, ist die Welt nicht weniger vernetzt als vorher. Das ist super nett, dass du einfach diese Mund-zu-Mund-Propaganda, wie ich das jetzt auf dem Wochenende erlebt habe, weiterhin hast. Ne? Also auf diesem Wochenende, da sind so die Hardliner, klingt sehr negativ. Der Name ist Programm. Viele haben sich wirklich angefreundet im Freundeskreis und dadurch hast du da halt die Leute, die wirklich gerne dabei sind, die wiederum aber mitschwemmen und mitbringen, was sie so erlebt haben außerhalb von unserer Bubble. Und das mag ich und ich finde diese Veränderung, die sich so andeutet gerade, die geht auch so ein bisschen wieder, oder da passt ganz gut das Thema zu, was eigentlich mit Bloggen. Mhm. Weil das Bloggen, viele von uns haben frustriert aufgehört, als Social Media kam und quasi die Leserzahlen gerissen hat. So. Mhm. Und ich erinnere mich aber gerne zurück so an die erste Zeit des Bloggens, und das passt heute auch wieder, als ich den ersten Blog aufgemacht habe, lichtschachtsucher.de. Ich hatte nicht mal mehr ein Impressum. Viele wissen gar nicht, dass der von mir war. Ich habe neulich jemanden getroffen, da habe ich das irgendwie erwähnt und der ist total ausgerastet, weil er das immer gelesen hat und ich wusste aber nicht, dass ich das war. Da habe ich mal so ein Gedicht online gestellt. Weißt du, war kein Name dran, musste mich für nichts schämen und habe mich sehr frei gedreht, was die Inhalte angeht. Ich glaube nicht im Negativen, aber ich war mutig. Und es war so ein Ding, ein Nachtzug nach Hamburg hieß das. Und da schrieb mir ein Mensch, ich weiß nicht mal mehr, ob es ein Mann oder eine Frau war, weil es nur ein Synonym war, dass er oder sie im Nachtzug nach Hamburg sitzt, während er oder sie das liest, weil sie eigentlich was anderes gegoogelt hatte, oder er, und erzählte mir irgendwie die Geschichten aus seinem Tag, so eine ausgedruckte DIN A4-Seite auf 2, hat sich intensivst bedankt und war auch wieder weg. Und ich hatte auch keine Antwortmöglichkeit. Aber das war so intensiv damals für mich, diesen Menschen so erreicht zu haben, erst er mich erreicht hat und dann war ich auch wieder raus aus dem Ding. Aber diese kleinen Begegnungen, und ich finde dadurch, dass Social Media bei vielen etwas leiser wird, fällt wieder auf, dass nicht die 40.000 wichtig ist, sondern die eine Antwort und die andere. Und wenn es dann 2 oder 200 sind, so what? Aber es ist wieder wertvoll, auch im Kleinen sowas zu erleben und sich Zeit zu nehmen und so.
Total. Ich glaube, das ist so der Schlüssel an der Bloggerei. Ich sag immer, Bloggen ist ja so in gewissermaßen analoges Format im Digitalen. Man muss sich extrem viel Mühe geben, egal ob man es schreibt oder ob man es liest. Das ist was anderes als jetzt das YouTube-Video mal schnell anzuschauen. Und ich glaube, das passt ganz gut in unsere jetzige Zeit. So, wir reden oft von Schnelllebigkeit, wir reden oft davon, dass wir eigentlich gar nicht mehr hinterherkommen. Kurze Aufmerksamkeitsspanne. Und einen Blog zu lesen, macht halt echt Mühe schon. Und man kann es auch genießen und man kann es immer wieder lesen. Er ist vermutlich auch ein bisschen langlebiger und ein bisschen besser vielleicht auch im kollektiven digitalen Gedächtnis, als es jetzt ein YouTube-Video ist. Mhm. Oder vielleicht auch ein Podcast, bin ich mir auch nicht so ganz sicher. Von dem her ist es, glaube ich, ein ganz guter Zeitpunkt, jetzt übers Bloggen verstärkt auch nachzudenken. Und ich mache auch die Beobachtung, können wir gleich noch mal ein bisschen sprechen drüber, dass tatsächlich immer mehr wieder anfangen zu bloggen und auch immer mehr Leute Blogs lesen. Also wenn ich jetzt über Zugriffsstatistiken oder solche Sachen rede, das ist gab mal Jahre, wo das wirklich eingebrochen ist. Und wenn du jetzt von deiner ersten Erfahrung sprichst, sag mal, wenn Falk, kannst du es mal zeitlich einordnen, wann hast du damals so geblockt? Erste Phase hast du gesagt, ne?
Meine erste. Das war nach MySpace, aber ich kann es nur schätzen, 2008, 7, 9, irgendwo so da. Auf jeden Fall vor den 2010er Jahren. Wann kam denn Facebook?
Ja, ich glaube, Facebook hat so den 2006, 2007, den großen Lauf begonnen.
Vielleicht sogar davor schon.
Und ich würde sagen, also ich habe mich damit auch, bin ja Soziologe von der Ausbildung her und habe mich auch in den letzten Zügen meines Studiums als Kommunikationswissenschaftler ganz viel mit den damaligen neuen Medien, ob Social Networks oder auch Blogs waren, auseinandergesetzt. Und du machst ja immer wieder die Erfahrung, dass verschiedene Medien sich irgendwann gegenseitig ablösen. Und ich würde tatsächlich auch aus so einer wissenschaftlichen Sicht oder halbwissenschaftlichen Sicht sagen, tatsächlich hatte man so eine Hochzeit in Deutschland oder generell, auf allem, wir reden ja über den deutschsprachigen Raum, an Blogs. So Anfang der 2000er ging es los und dann ganz grob würde ich sagen, so 2010 ist das dann alles zu YouTube rüber geschwappt und auch zu anderen Kanälen, die Podcasts, das weißt du alles natürlich viel besser, wann die ihren Run so genommen haben. Aber es gab auf jeden Fall eine gewisse Medienverlagerung. Mhm. Und was wir jetzt vielleicht beobachten, ist, dass es in Teilen wieder einen kleinen Rücklauf gibt, so wie wir das in der Fotografie, zur Filmfotografie ja auch sehen oder dass wir auch wieder gerne Vinylplatten auflegen. Das sind eigentlich alles analoge Techniken und witzigerweise würde ich das Bloggen so ein bisschen auch dazu zählen.
Genau, ich habe heute Morgen relativ viel konsumiert zu dem Thema und habe mir viel Freude zum Beispiel ein neues Magazin gefunden, was ich nicht kannte, vom Stefan Kreienbrock, wahrscheinlich kennst du es. Alle kennen es außer mir scheinbar, dieses Le Magazin, hat das genannt. War mir auch nicht klar, war ganz froh, heute mal so ein bisschen aus der Bewegung der letzten Tage rausgefallen zu sein. Das hab ich dann noch schnell eins bestellt. Und das ist ja auch so ein Ding, wieder so viel hin zum Print. Ne, dieser Tage kam von Thomas und Kai, also Thomas Jones und Kai Bermann, kam hier dieses neue Unfold, heißt das, glaube ich, an. Das liegt noch eingeschweißt drüben, habe ich noch gar nicht geguckt. Aber auch das schätze ich sehr, dass wir immer mehr auch wieder Papier in der Hand haben, während die großen Magazine es extrem schwer haben, das gewinnbringend zu tun, können wir aber mit Papier bloggen quasi oder so im übertragenen Sinne zumindest und genießen es mal wieder. Und das habe ich bei Fotografie tut gut ja viele Jahre zum Hauptthema gehabt, setzt euch mal hin und lasst mal in Ruhe Fotografie auf euch wirken und so. Ne? Und das passiert gerade. Das hat leider herzlich wenig mit meinem Podcast zu tun, aber ist eine Entwicklung umso schöner, dass es so ist, die ich sehr genieße. Und ich glaube auch, das Bloggen geht so ein bisschen in die Richtung, ist vielleicht eine Zwischenstufe. Ne? Also ich konnte zum Beispiel in deinen Blogbeiträgen gerade lesen, während ich in der Anästhesie im Wartezimmer saß. So, ne? Vorgespräch, da kannst du nicht guten Podcast hören. Ich finde das immer so semi-höflich, in so einer Umgebung irgendwelche Stöpsel im Ohr zu haben. Sie rufen dich auf, vielleicht möchte irgendjemand irgendwas, hat kurz eine Frage. Das ist kein Bereich, finde ich, für Kopfhörer. Vielleicht bin ich ein bisschen altmodisch, aber da ist mir dann doch wichtig, online zu sein, wenn einer was möchte und so. So, das heißt, im Handy gucken, da guckt halt keiner mehr komisch. Dann kannst du super in deinem Telefon gucken. Du kannst theoretisch sogar ein Tablet in der Tasche haben, wenn du irgendwie mit dem Messenger-Bag rumläufst und so. Und da habe ich einfach das Gefühl, dass dieses erstmal an allen möglichen Orten das konsumieren zu können, als auch dabei runterzukommen. Weil du beim Bloggen ist ja nicht so wie bei Instagram zum Beispiel, dass du so durchballerst, dass du Doomscrolling heißt das, glaube ich, ne? Dass du dir einen Verkehrsunfall nach dem anderen anguckst, obwohl du eigentlich Fotos gucken wolltest. Sondern du hast halt deinen Beitrag und den liest du durch. Im Zweifel bekommst du Hinweis auf den nächsten Beitrag, aber es dauert alles, deutlich länger und das im positivsten Sinn irgendwie. Was für Devices nutzt du, wenn du Blogs liest? Das war so ein Ding, was mich wirklich interessiert hat.
Also auf welchen Endgeräten ich das tue, meinst du? Also ich habe halt so meine Blogs sammle ich alle über einen RSS-Feed-Reader.
Das müssen wir gleich auch noch zum Thema machen. Ich meine tatsächlich jetzt erstmal nur das stumpfe Anschauen und Lesen. So.
Und aber tatsächlich so ein bisschen auch die Brücke, das passiert bei mir eigentlich alles auf dem Smartphone, dass es da alles reinkommt. Und dann schaue ich mir, dann gehe ich da manchmal auch so relativ schnell durch, weil wenn man viel gesammelt hat, dann muss man das auch wieder ein bisschen für sich selektieren. Ich marke mir so an, welche ich nochmal in Ruhe lesen möchte. Und dann kann ich auch auf meinem Laptop zum Beispiel quasi, ich mache dann diesen Device-Wechsel, weil ich den großen Bildschirm habe und ein bisschen mehr Zeit habe, oder auch manchmal auf dem iPad, wenn man so ein bisschen fast so ein Buchgefühl hat, dann setze ich mich dorthin und rufe quasi die Plattform, die App nochmal auf und lese dann ausführlich die Artikel, die ich dann nochmal ein bisschen genauer anschaue. Weil es ist natürlich so ein bisschen, ich finde es ein bisschen schwierig, sich so die Zeit zu nehmen für einen guten Artikel und für gute Bilder und das dann nur auf dem Smartphone anzuschauen. Das macht natürlich viel mehr Spaß auf einem großen Bildschirm, auf einem großen Endgerät. Und da gehört es auch hin, wie ein Bildband natürlich auch nicht. Also wir reden ja oft über Instagram, ist so ungeeignet für Fotografen, weil das Format so klein ist. Und wenn ich den Gedanken weiternehme, den ich total nachvollziehen kann, also ich gehöre auch zu denen, die das kritisieren, oder die sagen halt, Instagram ist nicht der perfekte Platz, um seine Fotografien zu zeigen oder von anderen Menschen Fotografien sich anzuschauen. Ich muss irgendwie einen Wechsel hinkriegen, Bilder eingebettet in Geschichten, in Texte zu haben und das halt in einer großformatigen Auflösung.
Ja, das ist der Punkt. Ich überlege schon, ob ich so eine kleine, im Rahmen meiner Reichweite und Möglichkeiten, Initiative starte, wo ich das so ein bisschen bewerbe. Ob ich da Werbeeinspieler mache, sondern ich habe ja keine Werbekunden. So muss ich mir überlegen, weil ich schon immer wieder feststelle, auf der einen Seite gibt es ein bis zwei, wenn nicht sogar drei Generationen, die auch sowas gar nicht mehr zu Hause haben, die fast alles mit dem Smartphone machen. Ich meine, klar, ich kann Dokumente erstellen, Word-Dateien öffnen, kann sie mal eben am Drucker drucken, braucht da kein Kabel mehr. Es ist ja wirklich super gut. Es geht ja völlig schmerzfrei. Aber ich habe hier ein MacBook, eher günstigste Konfiguration ohne irgendwas. Das Ding kann alles. So, war ich sehr erstaunt, weil sie ja eher so die Pro-Varianten und so verkaufen. Ich glaube, dass das bei Samsung und Co. halt ähnlich ist. Da bin ich nicht so im Bilde. Wir haben das Standard-iPad. Das heißt nur iPad, glaube ich, ne? Nicht eher, nicht irgendwas. Das heißt einfach iPad, kostet 400 Euro. Haben wir noch gebraucht gekauft, dann kostet es 280 oder was wir bezahlt haben bei einem von diesen Backmarket-Dingern. Und wenn du dir das iPad in die Hand nimmst, das ist auch die letzte, also nicht die aktuelle, sondern die Generation davor. Das geht mit dem Samsung-Tablet genauso. Mag ja egal. Und schaust dir dann zum Beispiel deinen Blog an, oder ich nehme jetzt hier das MacBook, oder du nimmst einen Laptop. Du hast ein komplett anderes Erleben bei dieser Geschichte und ich empfinde das so, dass dann sowas wie ein kleines Magazin draus wird. Also dann ist es nicht nur irgendwie, ich lese ein bisschen was. Ich habe in der Anästhesie im Warteraum heute gemerkt, ich kann es genauso aufnehmen auf dem Handy. Das ist schon so. Die Information, das Erlebnis ist deutlich schöner mit einem großen Bildschirm, weil ich dann Fotografie auch mal wieder anders sehe. Und wenn ich vom Blog angezogen werde, mal wieder einen Laptop aufzumachen oder mir sogar einen zu kaufen. Ich meine, wir geben so viele Hunderte von Euros für Objektive und so aus. Da könnte man eigentlich auch mal nach einem Tablet und nach irgend so einem Gerät gucken. Dann erlebst du die Fotografie auch gleich wieder anders. Und ich würde gerne so ein bisschen versuchen, die Hörerinnen und Hörer dazu zu bewegen, für sich zumindest zu überlegen, mal wieder auf diese Devices zu schauen. Auch wenn ich die Rückmeldung häufig bekommen habe, bist du verrückt? Ich nutze doch nicht so ein Frühstückstablet, mein Handy reicht und so. Ne? Die Rückmeldung gibt es auch häufig und 1, 2, 3 Generationen machen das eigentlich nicht mehr. Aber wenn ich eh ganz oft mit so einem Messenger-Bag rumlaufe, da passt halt auch ein iPad rein. Warum halt nicht? Und wenn eine Karte drin ist oder ich kann es über das Smartphone koppeln, kann ich überall Fotografie oder was auch immer ich gerade erleben möchte, so groß erleben. Und das finde ich um einiges wertvoller und ja, möchte ein bisschen, bisschen Lautstärke drum machen. Jetzt nicht unangenehm, aber ich möchte immer mal wieder kurz so antippen und sagen, ja.
Ich Es geht mir genauso, weil wie gesagt, so wenn man sich ab und zu auch mal ein gutes Buch in die Hand nimmt oder ein Bildband, na, man hat sofort vor Augen, man sitzt irgendwie, keine Ahnung, im Idealfall hat man einen schönen Kamin und einen schönen Sessel und sitzt da davor und hat vielleicht noch ein Glas Wein oder eine Schokolade dazu. Genau. Und dann mache ich mir großformatig mein Bildband auf und das kann ich halt auch mit einem 5 Jahre alten iPad machen. Genau. Es geht ja da um die Größe und um die Helligkeit. Ich glaube, das ist es schon. Und wenn ich mir zum Beispiel meine Nutzungsstatistiken anschaue, jetzt kann ich natürlich nicht für alle Fotoblogs in Deutschland sprechen, aber ich schaue mir meine Statistiken sehr, sehr regelmäßig und sehr, sehr genau an. Kaum einer liest meinen Blog mit einem iPad. Da hast du weit über die Hälfte nutzt es mobil. Und dann kommt noch ein großer Anteil, der das auf den sogenannten Desktop-Geräten, also egal ob Laptops oder feste Rechner, liest. Und dann ist es vielleicht noch jeder Fünfte. Also 20% der Aufrufe, die übers Tablet dann stattfinden. Das ist eigentlich, wenn man es mal so ein bisschen werten möchte und man hat so ein bisschen vor Augen und die Hoffnung habe ich ja, ich mache mir auch Gedanken, wer könnten meine Leser sein, meine Leserinnen, dass es Menschen sind, die sich die Zeit nehmen. Und auch das sieht man in Nutzungsstatistiken, ne? Wie lange sie sich Artikel dann auch durchlesen. Aber dass sie das halt auch hoffentlich auf dem iPad machen oder auf einem großen Screen, das ist dann leider
Gottes. Von mir aus, wenn sie ihn noch nutzen, auch auf dem großen Rechner, ne? Also ich würde, das ist ja Wurst. Ich merke nur, auch mich hat das getroffen. Ich hatte viele Jahre den großen, was sind das, 27 Zoll oder was, ne? Den iMac. Und bin dann irgendwann auch eher aufs Sofa gestapft mit diversen Sachen, die ich so getan habe und wollte nicht immer irgendwie in der Kammer verschwinden, wenn meine Frau irgendwas lesen möchte oder machen möchte, dann kann ich bequem daneben sitzen und mich im MacBook kümmern. Das ist schon irgendwie auch bei mir so. Das heißt, ich habe so einen, wie heißen die Dinger? Ist das Asus Art oder was ist das für eine Marke? Ich habe mir so einen Bildschirm gekauft, so ein Riesending, 30 Zoll, weil ich erschrocken war, wie viel Geld man bei Apple mal ausgibt. Das Ding hat super gute Tests und hat 250, 280 oder was Euro gekostet, was ja im Vergleich zu dem, was ISO und so mal anbieten, wenn wir als Fotografinnen und Fotografen irgendwie das High-End-Ding haben wollen, ein Schnäppchen ist, da kriegen wir kein 50 oder gerade eben 50 mm Objektiv für, je nachdem, was wir für eine Kamera benutzen. Das ist halt eine schöne Möglichkeit, mit dem MacBook zwischendurch dann nochmal groß zu gucken. Umso größer, umso besser. Das Fernseher muss es jetzt nicht sein, finde ich. Da wird es dann wieder so ein bisschen, da stimmt was nicht. Da bist du, ist meine Matrix irgendwie im Eimer, keine Ahnung. Aber ein großes Device ist schon toll. Ja, schön, dass wir uns da einig sind. Wir machen mal gemeinsam ein bisschen Werbung. Du hast gerade schon was angesprochen, was ich auch spannend finde, weil wenn wir jetzt hier Zuhörerinnen oder Zuhörer haben, die sich denken, bloggen, was? Überlege ich, wie wir es nahebringen können, weil ich habe festgestellt in den Gesprächen der letzten Wochen, ganz viele Leute haben es gar nicht auf dem Radar und haben aber auch dieses Erleben nicht, was du und ich jetzt gerade besprochen haben. Also du sagtest gerade Anfang der 2000er, Mitte der 2000er, irgendwo da war ein Blog ja übrigens häufig auch irgendwie auf eine ganz intime Art und Weise. Viele Fotoblogs waren gleich so irgendwie sehr autobiografisch und so. Das war ja irgendwie ein Teil des Lebens, der unfassbar spannend war. Und ganz viele haben das Erleben gar nicht. Bevor wir dann in Richtung, wie bekomme ich einen Überblick, RSS-Feed und so kommen, wie würdest du das Bloggen beschreiben, wenn ich jetzt vor dir sitze? Ich bin jetzt eine Hörerin oder Hörer, die es noch nie so richtig, ich weiß, was das ist, ich habe das schon mal gehört, aber warum machst du das und warum soll das ein anderer tun? Also warum soll jemand lesen und warum schreibst du?
Ja, also vielleicht nehme ich unsere Hörer nochmal mit zurück, so 20 Jahre früher, um das Rad zurückzudrehen. Also man war ja damals eigentlich in einer Zeit, wo es auch sowas wie Facebook noch nicht gab. Sprich, wo der ganz normale Endnutzer noch gar keine eigenen Inhalte erstellen konnte, so ganz leicht. Und zu der Zeit sind auf einmal die Blogs um die Ecke gekommen. Da konnte sich dann mehr oder weniger jeder auf einmal, ohne großes technisches Verständnis, konnte sagen, ich mache eine eigene Webseite. Und die Blogs waren dann so aufgesetzt von der Idee her, dass man wie so eine Art Tagebuch so regelmäßig schreibt, was einen so beschäftigt und was man so für Gefühle hat und dann manchmal ein bisschen privater, manchmal ein bisschen weniger privat. Und das hast du, glaube ich, jetzt damit gemeint. Also sehr oft waren diese Blogs zu der Zeit sehr, sehr, sehr persönlich. Weil viele haben gesagt, okay, ich habe jetzt auf einmal einen Kanal, ich kann mich artikulieren. Und wir haben damals tatsächlich an der Uni auch darüber geforscht, ne, was macht es auf einmal auch mit den klassischen Medien, wenn jetzt neue kommen, also neue Medien, neue Organe oder Menschen, die auf einmal selber Nachrichten senden können, Das gab es da bis dahin noch gar nicht. Muss man sich irgendwie nochmal bewusst sein, was macht es mit den Medien, was macht es mit der Glaubwürdigkeit? Also ähnliche Dinge, die wir heute wieder mit im Zusammenhang mit KI besprechen. Und das hat dann so die ganze Medien- und Internetlandschaft ein bisschen angefeuert. Und was so hängen geblieben ist von damals, jetzt hat sich die Zeit ja ein bisschen geändert, jetzt kann jeder auf einmal sehr schnell Inhalte produzieren, ob auf Facebook, auf Instagram, wo auch immer, tausend andere Plattformen. Die Blogs sind geblieben und diese Idee, dass man einfach ein kleines eigenes Redaktionssystem hat, dass man regelmäßig Neuigkeiten herausgibt, redaktionell, deswegen ist es manchmal auch so ein bisschen angelehnt an Magazine, an Medien, manche Blogs sind ja, erinnern ja durchaus irgendwie auch an klassischen Presseartikel, das ist das, so würde ich jetzt mal das Blog-System beschreiben, wie sich es entwickelt hat. So, wenn jetzt natürlich immer noch der eine oder die andere hört, ja, was ist jetzt genau ein Blog, dann würde ich noch mal in einer Kurzversion sagen, naja, wenn du irgendwo auf den Blog gehst, dann siehst du, da ist einer, der schreibt regelmäßig zum mehr oder weniger gleichen Thema, seine Meinung. Und das Schöne ist, dass es auch die Möglichkeit gibt, dort Kommentare zu hinterlassen, dass die Blogger sich oftmals gegenseitig verlinken. Das bildet die sogenannte Blogosphäre, die vielleicht auch nicht mehr ganz so präsent ist wie früher. Und so ist auch bei Fotografen durchaus verbreitet. Manche sind von früher geblieben, manche haben es neu gemacht, dass man sich einfach mal auf die Suche nach diesen Fotoblogs begeben kann. Hättest du es denn anders beschrieben, Falk?
Nee, voll. Also so, auch dieser Punkt mit dem sehr, sehr persönlichen und redaktionellen Teil irgendwie. Es gab da haben sich so zwei Ausprägungen irgendwie dann noch anfangs also es haben sich zwei verschiedene Arten und Weisen damit umzugehen ausgebreitet. Die ganz, ganz großen Blogs, ich muss da immer irgendwie an Stilpirat denken, wobei der ja später kam. Ne? Der kam ja 2009 erst, glaube ich. Das heißt, da sind wir relativ, da war sogar relativ spät dran. Aber ich glaube, in der Fotoszene waren Patrick mit 1972.de, Steffen, jetzt weiß ich gar nicht, ob der Martin Krolopp schon so weit war. Ich glaube, die beiden waren so die wirklich richtig krasse Zahlen abgerufen haben. Die waren ja dann schon fast schon redaktionell unterwegs, weil sie wirklich riesen Menschengruppen abgegriffen haben, die sich das angeschaut haben, haben dennoch aber ein Mischwesen gelebt. Also Steffen zum Beispiel war ja sehr viel hochpersönlich und emotional in seinem Stilpirat-Blog unterwegs so. Und gleichzeitig hatten wir aber auch so irgendwie im Freundeskreis und ob das jetzt Fotofreunde waren oder auf der Straße, es gab überall so, ja, wie du es gerade so schön benannt hast, dieses kleine Tagebuch. Und ich fand es super schön, dass man sich gegenseitig auf dem Kaffee besuchen konnte, auch zu jeder Tages- und Nachtzeit, weil die Inhalte lagen ja da. Man konnte dazu was kommentieren. Also es hatte was sehr, sehr Persönliches zu einer Zeit, in der es sonst nicht möglich war. Und heute haben wir so viele Möglichkeiten, dass wir ja sogar müde geworden sind zu kommentieren. Mhm. Ich will mich da jetzt auch gar nicht so richtig ausnehmen, aber ich merke auch das wieder, bevor das hier, ich muss aufpassen, das kürzer zu halten. Also ich will keine Werbesendung darüber machen, aber wenn ich im Freundeskreis in dieser Mini-Online-Community mit, was haben wir, 120, 100 Mitgliedern, irgendwie sowas, wenn ich da sehe, dass du unter jedem Foto, also mal 5, aber auch mal 15 Kommentare hast, die auch wirklich dann selber eigene redaktionelle Inhalte sind, so, und dass jedes Post schon ein kleines Blogpost ist, weil du kannst ein Foto und eine Überschrift und ein Zitat und noch ein Text und noch ein Foto und eigentlich 40 Fotos. Das ist schon wie ein Bloggen im System irgendwie. Das sehe ich ja an den Leuten, die Bock haben auf was Persönlicheres, wie sehr sie sich dann doch noch einlassen können. Das ist ja nicht weg. Nur bei Instagram hat uns einfach, ich glaube, diese Welt der Zahlen so ein bisschen entemotionalisiert oder so. Ich habe das noch nicht so richtig verstanden. Du als Soziologe hast wahrscheinlich noch einen tieferen Blick da rein. Aber ich habe dieser Tage erst mit Michael zusammengesessen für eine Podcastaufnahme und da sprachen wir darüber, was in den letzten Jahren Zahlen für uns waren und was für ein Verständnis und teilweise auch für eine Erwartungshaltung wir uns selbst gegenüber haben, wenn wir Instagram nur öffnen. Da habe ich Michael gefragt, was glaubst du, wie viele Follower Marius Müller-Westernhagen hat? Ich weiß nicht, ob du da ein Bilde bist. Hast du da? Du kennst ihn, ne? Oh.
Ja, ja, klar. Also ich würde schon sagen, der muss ja richtig viele Follower haben. Wobei auf der anderen Seite kommt er so aus einer Generation, wo es vielleicht gar nicht mehr, also er wird natürlich nicht so viel Follower haben wie, keine Ahnung, Taylor Swift oder so. Auf keinen Fall.
Aber er ist ja auch eine andere Liga.
Also ich hätte jetzt schon gesagt, naja, der wird schon so 1 Million, 2 Millionen wird er schon haben.
Ja, genau. 30.000 hat er.
Ach echt, 30.000? Ja. Das ist ja wahnsinnig wenig.
Genau, wahnsinnig wenig. Und daran sehen wir aber auch so ein bisschen, wie wichtig ist das denn jetzt? Also, weil eine ganze Zeit lang waren wir wirklich, auch wenn wir gesagt haben, es ist uns nicht so wichtig, trotzdem völlig zahlenfixiert. Und wenn wir uns das aber mal vorstellen, selbst wenn wir 100 Follower haben oder Leute, die unsere Sachen lesen und so, während ich das mit Michael aufgenommen habe, hat sich gerade so eine Gruppe zum Mittagessen in diesem Café formiert. Die waren vielleicht 40. Hab ich gesagt, stell dir vor, die wären jetzt alle für uns gekommen, wir stehen jetzt auf, müssen denen was erzählen, eine halbe Stunde. Oder dürfen denen Bilder zeigen oder was eine geile Nummer, so vielen Menschen, das denkst du dann live, das jetzt zu erzählen. Ja, oder du hast eine kleine Galerie in der Fußgängerzone, da kommen abends, nachdem die Geschäfte offen haben, 5 Paare vorbei. Hand in Hand, erzählen sich was, gucken sich deine Bilder an. 20 andere laufen vorbei, haben kurzen Blick, aber bleiben hängen. Das siehst du auch, du hast deine Kamera aufgehängt. Dann hast du am Ende von so einem Abend, was war ich jetzt, 25, nee, 30, weil waren ja Paare, Menschen, die geguckt haben, 5 ein bisschen intensiver. Oder 10, wenn man die als Paar so. Das ist wunderschön, wenn ich mir das vorstelle. Bei Instagram ist es allen zu wenig. Hm. Und dann sind sie frustriert und so. Und das Bloggen, auch wenn du klein bist, zeigt halt da, finde ich, ein bisschen eine andere Welt. Und nein?
Ja, du siehst mich jetzt natürlich, wie ich so den Kopf so leicht hin und her. Ich weiß genau, was du meinst. Ich stimme dir auch zu. Aber irgendwie, ja, ich möchte es mal anders formulieren. Also ich glaube, wir sind halt nun mal in einer Welt im Augenblick, die total kategorisiert wird und organisiert wird auch durch Zahlen. Na, sie zeigt uns, was ist gut, was gefällt uns nicht, wie kommen Sachen an. Und ich muss jetzt gerade natürlich, wenn du das sagst, parallel denken, wie bewerte ich das jetzt persönlich mit meinem Blog? Mhm. Na, und ich habe schon gesagt, ich schaue meine Statistiken sehr regelmäßig an. Ich bin auch von Berufs wegen ein Zahlenmensch. Mhm. Das liegt vielleicht auch daran. Und wenn ich das Beispiel nehme von unserer Fotobuch-Plauderecke, die Thomas und Winter und ich führen, und wir schreiben dann beide jeweils zu dem Buch, was wir uns gegenseitig vorstellen, auch einen Blog-Eintrag. Und wir haben uns ein bisschen davon gelöst, dass diese Blogbeiträge wirklich kaum Aufrufe generieren. Da kommen wir vielleicht auch nochmal gleich zum Thema, was wird denn eigentlich gern gelesen und was nicht. Mhm. Und ich schaue mir das an und ich überlege mir auch schon immer wieder, sollen wir das machen, sollen wir das nicht machen? Und Thomas sieht es genauso und wir überlegen dann. Und wir haben aber eigentlich für uns festgestellt, wir schauen uns die Zahlen regelmäßig an, aber wir lösen uns von diesem Druck. Wir sagen einfach, okay, wir wissen, der liest halt so einen Bildbandbeitrag, der braucht ein Jahr lang, um die gleichen Views zu generieren wie ein Technikbeitrag an einem Tag.
Das ist so.
Was wirklich krass ist und auch ein bisschen traurig, aber wir machen uns frei davon. Und deswegen muss ich gerade so ein bisschen dran denken, ja, auch für mich organisieren die Zahlen alles, auch beim Bloggen. Aber ich kann es nochmal rumdrehen. Würde ich jetzt wirklich, wäre mir das wichtig, dann müsste ich einen YouTube-Kanal starten oder müsste ich was anderes machen. Und als Blogger habe ich so ein bisschen die Ruhe und sage, okay, man kriegt leider nicht diese Rückmeldung. Du merkst, ich werte es schon mit leider, die man kriegen würde mit einem YouTube-Kanal. Aber irgendwie hat man was anderes. Es macht was mit einem und ich mache es dann am Ende des Tages zu großen Teilen auch für mich.
Es ist ja ein bisschen wie so eine Zeilenmanufaktur oder so, ne? Also der Begriff fiel mir dieser Tage ein, dass Manufaktur, wo ich mich ja ein bisschen liebevoller um die Dinge kümmere, ist ja auch nötig bei einem Blogbeitrag. Und aber auch weniger Leute aufgrund des höheren Aufwandes, sei es das Geld, das ist in dem Fall nicht das Problem, aber die Währung Zeit ist ja zum Beispiel ein Thema, vielleicht weniger Leute erreiche. Aber was ich empfinde ist, ich glaube, oder was ich gelernt habe über unsere Community, das kann man so sagen, und auch über den Podcast, dass auch in kleinen Zahlen menschliche Begegnungen ganz, ganz, ganz toll sind und spannenderweise, ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Jetzt habe ich bei Fotografie tut gut das große Glück, relativ große Abrufzahlen zu haben. Jetzt habe ich auch noch zwischen Blende und Zeit die Power der Foto-Community, die ja nur jahrelang jetzt nicht mehr, aber führend war in dieser Social-Media-Welt. Ist schon ein paar Jahre her jetzt, aber trotzdem haben die eine unglaubliche Reichweite, was ihre Newsletter und so angeht. Das heißt, die beiden Reinzahlen sind so scheinbar ganz gut. Komma, aber ich merke im Freundeskreis mit den 115 Männern, mit den, was waren wir jetzt, 35, mit denen wir in Duisburg waren, oder mit den 5, die ich treffe, wenn ich in den Kalender schreibe, Farina und ich gehen nach Essen in die Stadt, das ist irgendwie im Ruhrgebiet, können wir abends eine Pizza essen, vorher ein bisschen fotografieren. Das ist so viel intensiver und das hat man oft gehört und oft gesagt, aber ich spüre es ganz intensiv über diesen Zugang jetzt einfach. Und ich glaube einfach, wenn sich jemand hinsetzt und deine Blogbeiträge liest, dann ist dir, wenn du das dafür aufmachst, nochmal bewusster, dass wir nicht irgendwie Zahl 5 von 9 an diesem Tag sind oder 50 von 90, sondern ich bin der Falk, ich habe gerade auf die Anästhesie gewartet, habe im Wartezimmer gesessen, warte auf eine Nummer, die eigentlich echt kacke ist, weil niemand so richtig, also ich zumindest nicht, gerne operiert wird, konnte mich aber für 10 Minuten, ich will nicht verdrängend ablenken sagen, aber mit was Schönem beschäftigen, wo ich vielleicht sonst gesessen hätte und gedacht hätte, oh Gott, was mache ich denn jetzt und so. Und diese kleinen Geschichten, die dran hängen. Ein anderer saß in der Badewanne. Eine andere hat vom Joggen eine Pause gemacht. Jetzt Joggen ist immer so Podcast-Thema, aber dann setze ich mich hin und lese mal was. Und da erzählen oder da passieren einfach so viele schöne Geschichten mit sowas. Und ich finde, wenn Menschen sich die Zeit nehmen, dann wird das voll das Win-Win. Weil hier, du hast völlig recht, wir müssen mehr investieren. Also mehr als bei YouTube sicherlich nicht, aber als vielleicht in einem Podcast. Bei der Produktion. Und derjenige oder diejenige, die hört, muss liest in dem Fall ja, muss mehr investieren. Das ist aber ein Geben von denjenigen. Jetzt hier beim Podcasting ist ganz einfach. Ich sage ganz oft, schickt mal Selfies, wo ihr gerade hört. So, jetzt die Badewanne habe ich noch nie als Selfie gekriegt, muss auch nicht, keine Sorge. Aber ich hatte einen Hamburger Hafenkran, ich hatte eine Schneeraupe irgendwo in Österreich, ich hatte ein Wohnmobil in Kanada, ich hatte also ganz, ganz, ganz tolle Sachen. Ich habe schon mal gesagt, ich bin sehr traurig, die nicht organisiert gesammelt. Da bin ich bis heute so ein bisschen. Aber das zeigt ja, dass es sehr einfach im Zugang ist. Bei einem Blog musst du einfach in Kanada im Hafenkran oder wo auch immer du gerade bist, dir die Zeit nehmen. Weil die kannst, da wird ja der Chef was erzählen, wenn du anfängst, da rumzulesen während der Arbeit. Ne? Und das ist aber auch gleichzeitig ein Wert.
Total. Ja, also das sehe ich auch total. Und also mich persönlich freut es auch total, wenn ich meine Statistiken zum Beispiel anschaue. Ich habe vorhin schon über die Nutzungszeit gesprochen. Und du hast so Artikel, die im Schnitt, wenn sie aufgerufen werden, dann angegeben wird, 4 oder 5 Minuten Zeit wird dir geschenkt. Und da sind halt auch Leute mit eingerechnet, die mal kurz draufklicken, merken, falscher Inhalt. Das heißt, du hast da wirklich, und das ist schon toll. Und das hat eine, wir wissen das ja alle auch von, die Podcasts machen oder YouTube-Videos machen. Ganz viel der Abrufzahlen ist ja eigentlich jemand, der dann nach 1-2 Minuten wieder abbricht.
Mhm, genau.
Ich weiß nicht, diese Kurve, wie nennt man die nochmal, wo du ganz schnell die Abbruchkurve hast.
Ja, ne? Wahrscheinlich.
Und wenn ich dann eben sehe, ich habe ja so und so viel Aufrufe, die auch noch so und so lang bleiben, dann ist das eigentlich eine super schöne Belohnung. Und ich glaube, deswegen kann ich jedem, der bloggt oder der überlegt zu bloggen, auch wirklich ans Herz legen, sich solche Zahlen auch anzuschauen. Und gar nicht, um sich jetzt diese Rückversicherung zu haben, so und so häufig werde ich jetzt gesehen oder so und so toll bin ich oder wie auch immer. Aber es gibt auch einfach, also man kann da ganz viel Interpretation reinlegen in diese Zahlen und was Gutes für sich rausnehmen, wenn man sieht, hey, da beschäftigt sich jemand mit deinen Gedanken.
Zwei klare Fragen habe ich noch zum Bloggen, dann können wir vom Bloggen tatsächlich weg, weil ich habe noch mehr Fragen, aber zum Bloggen noch zwei relativ klare Fragen. So ein bisschen auch für mich, wenn wir, ich, sie oder er, die gerade nicht so richtig wissen, wie sie anfangen wollen, Blogs zu lesen. Ich finde das fast noch wichtiger, die Leute zu motivieren, mal Blogs zu lesen, als dass jeder wieder selber anfängt. Es ist zwar schön, wenn wir uns gegenseitig unsere Beiträge schreiben können, aber wir haben auch in der Fotoszene oder auch in der Podcast-Szene häufig so das Phänomen, möchte ich es nennen, dass viele Menschen gleich machen wollen, was sie sehen oder hören und nicht unbedingt erstmal sich damit beschäftigen. Also wenn wir einen totalen tollen fotografischen Stil sehen, ist ganz oft so, dass sich die Zuschauer des Ganzen dann direkt irgendein Objektiv kaufen, um es so ähnlich zu machen, anstatt sich erstmal visuell damit zu beschäftigen, passiv einfach Fotografie zu genießen und zu konsumieren. Beim Podcasting das Gleiche. Als die Fotologen so groß waren, die hatten ja auch riesige Zahlen, war es relativ viel so, dass dann ganz viele erstmal einen Podcast machen mussten. Und das ist natürlich gut so und ich mag das auch, aber die wenigsten, wie war das, der Deutsche Foto-Podcast hatte, glaube ich, eine Halbwertszeit von 5 Folgen oder so und dann war Schluss, weil es einfach dann demotivierend war. Und mir ist das in ganz vielen Bezügen aufgefallen, dass die Leute, wenn sie motiviert oder inspiriert sind, sofort machen wollen, anstatt sich mal zurückzulehnen und zu konsumieren. So, ne? Und gerade beim Blogging, finde ich, ist das Konsumieren auch was sehr Intensives. So, du abonnierst quasi ein Magazin, was du nicht bezahlen musst. Du kannst mal ein Danke schicken. Ich weiß nicht, ob das so üblich ist. Das war bei dem Podcast ja früher schon mal üblich. Aber im Prinzip kostet es nichts. Und wenn du jetzt einen Laptop, ein Handy oder was auch immer in die Hand nimmst, gibt es irgendeine App oder irgendetwas, was mir das Sammeln von Blogs einfacher macht, als ich es von früher von irgendwelchen viereckigen Programmen kannte, die irgendwo, wo ich irgendwas reinlegen konnte und dann aufrufen musste und so. Also wie kann ich deinem, meinem, von wem auch immer, wie kann ich den Blogs folgen? Weil ich habe ja keine, wir sind ja alle Social Media gewohnt. Ich mache Instagram auf und habe alles. Ich mache den Freundeskreis auf, da gibt es auch eine App für, habe ich alles. Aber beim Bloggen habe ich ganz viele verschiedene Seiten. Wie geht das?
Also da gibt es tatsächlich mehrere Möglichkeiten. Mir fallen jetzt drei zuerst ein. Ich habe ja vorhin schon mal diese App Feedly genannt. Na, das ist ein klassischer RSS-Reader. Also was ist RSS? Das ist ein Protokoll, was eigentlich hinter, ich hoffe, ich sage es technisch richtig, hinter allen Websites irgendwie steckt. Kann man auch auf Social Media anwenden. Aber wenn ich dieses Programm, diese App, Feedly, kostenlos, wenn ich die abonniere, dann sage ich quasi der Oberfläche, welche Blogs mich interessieren. Da kriege ich auch Vorschläge, wenn ich sage, ich suche mir mal die tollsten Blogs zum Thema Fotografie. Und ich habe mir dort so vielleicht 50, 60 Blogs abonniert. Und dieser Dienst ruft dann quasi immer die Websites im Hintergrund ab und sagt mir, wenn es was Neues gibt und so. Ja, je nachdem, wie ich Zeit habe, wie du sagst, im Wartezimmer oder auch mal im Zug oder dann, wenn ich vielleicht nicht beim Sport bin oder beim Spaziergang und auf den Kopfhörern Content habe, das geht mir natürlich auch so, dass ich gerne Podcasts höre. Also immer, wenn ich wirklich Zeit habe, was in die Hand zu nehmen, du hast das Wartezimmerbeispiel sehr schön beschrieben, finde ich, dann rufe ich mir diese Feedly-App auf und dann sehe ich die Neuigkeiten. Und das ist wirklich sehr, sehr einfach, das können wir ja in die Shownotes packen und dann kann das jeder mal anklicken und installieren. Es gibt noch eine weitere App, die so ähnlich funktioniert, Flipboard, weiß nicht, ob du das kennst, da kannst du dir so eigene Magazine zusammenstellen, das ist grafisch wirklich für iPads gemacht oder für Tablets besser gesagt, dort kann ich mich durchflippen. So ist ein bisschen das Prinzip. Und wer sich für Flipboard interessiert, auch das ist kostenlos, surft da mal vorbei, schaut euch das an, installiert es und dann sucht ihr einfach mal nach euren Themen, ob es analoge Fotografie ist, Porträt, Technik-Reviews, politische Themen, Sportthemen, alles Mögliche. Und dort, auch dort kann man so ein bisschen abonnieren. Da probiert es einfach mal aus.
Muss ich als Blogbetreiber, was muss ich tun? Muss ich irgendwas installieren? Muss ich einen RSS-Feeder irgendwo hinstecken? Weil ich weiß, dass ich in meinen Menüs diesen RSS-Feeder immer mal so gesehen habe. Aber was mache ich mit dem?
Nee, als Blogbetreiber musst du eigentlich nichts machen, weil wenn du Blogbetreiber bist, da können wir auch gleich nochmal sagen, welche Möglichkeiten gibt es, einen Blog zu betreiben. Gerne. Aber im Großen und Ganzen pauschal, sage ich mal, gibt es im Hintergrund diesen RSS-Feed. Und wer sich jetzt interessiert als Leser, für deinen Blog zum Beispiel, der würde auf Feedly einfach deinen Namen eingeben und dann wird der RSS-Feed schon automatisch rausgelesen. Also das ist technisch nicht so kompliziert, wie sich es anhört. Vielleicht, bevor ich was zum Bloggen sage, noch die dritte Möglichkeit und das ist was relativ neu ist und was ich ganz toll finde. Früher, so bis vor einem halben Jahr, gab es ja auf dem Magazin Querfeldein die sogenannte Fotosphäre. Wo mehrere Blogs sich angemeldet haben. Das waren vielleicht so 60, 70 Blogs. Alle wichtigen deutschen Blogs waren da drin. Du hast schon ein paar Namen genannt. Und das wird jetzt leider seit einem halben Jahr nicht mehr weitergeführt. Also wenn du dort draufklickst, dann gibt es das nicht mehr. Das hat technisch genau gleich funktioniert. Also Querfeldein, das Magazin hat quasi die RSS-Feeds abgegriffen. Man hat sich da einmal aktiv dafür angemeldet mit seinem Blog. Und immer wenn ich zum Beispiel einen neuen Artikel geschrieben habe, dann ist der dort verzögert ein paar Stunden später aufgetaucht und so konnte ich sicher sein, dass eben viele deutsche Fotografen, Fotografinnen oder Menschen, die sich für Fotografie interessieren, auch meine Texte lesen. Das wurde nicht mehr weitergeführt, aber es gibt jetzt seit ein paar Wochen und Monaten zwei Portale. Ich würde vorschlagen, auch die verlinken wir. Wenn ihr euch einfach für Blogs interessiert, dann schaut mal vorbei bei bilderlinks.de. Weiß nicht, kennst du Bilderlinks?
Nee,
schaut mal. Das ist von denen, die auch den Bilderabend machen.
Ach was.
Und die haben quasi dort jetzt eine Linkliste und ich müsste lügen, ich habe es nicht gezählt, aber da hast du bestimmt wieder 60, 70 Blogs drin. Auch das funktioniert über den RSS-Feed. Also da kannst du mal reinschauen. Oder ist ja bitter, wer sich für Blogs interessiert.
Ja, wenn ich kurz dazwischen darf, das ist das gleiche wie das Thema, ich kannte den Florian ja noch nicht. Selbstverständlich müsste ich es kennen, weil zumindest der Michael Teil des Freundeskreises ist und, und an diesem Wochenende lange Zeit mit mir verbracht hat und auch so, wir wohnen in der gleichen Stadt. Ja, also,
Okay. Dann grüßen wir jetzt den Michael nicht und Michael. Er freut sich, dass wir die Initiative benennen, die wirklich toll ist.
Ja.
Also das kann eine richtig gute Ausgangsposition für eure Blogsuche sein. Und die andere, das ist quasi der direkte Nachfolger von der Fotosphäre von querfeldein, nämlich Metasite. Schicke ich dir den Link einfach nachher. Da sind inzwischen auch 20 Blogs drin. Das heißt, es gibt schon diese Initiativen, dass sich die Blogger, wie eben früher die Blogosphäre, wieder ein bisschen zusammenfinden. Ich würde mir wünschen, dass man sich ein bisschen mehr vernetzt, dass wenn jemand einen Blogartikel schreibt, schau mal, ich gebe mir immer auch Mühe, so die anderen ein bisschen zu verlinken und mit einzubeziehen. Und es machen viele, aber es könnten, glaube ich, meine, man könnte ein bisschen mehr so, glaube ich, da zusammenhalten, wie das früher in den 2000ern waren. Aber das vielleicht so als Antwort auf die Frage, wie kommt man jetzt eigentlich zu spannenden Blogs als Leser oder wie kann man sich auch inspirieren lassen, wenn man selber sagt, okay, eigentlich habe ich Lust aufs Bloggen.
Ja, ich gehe kurz rein, weil bevor du Lust aufs Bloggen und wo kann ich bloggen, das war, glaube ich, jetzt dein Ansatz, ne? Also wo, genau, bevor ich da hinkomme, weil eine meiner Fragen, der offenen Fragen wäre noch gewesen, was eigentlich mit der guten alten Blogroll? Und das ist ja im Prinzip dein Text von gerade, ne? Für die, die es nicht kennen, korrigier mich, wenn ich irgendwie falsch liege. Damals hattest du ja grafisch noch lange nicht so aufgeregt wie heute, oder nicht so ausgefeilt wie heute, hattest du so deinen Text und dann irgendwo gab es einen Blogroll und optisch war es manchmal so, dass das wie so ein kleines, ja, Rädchen oder so eine Rolle im Prinzip, die man so durchdrehen konnte, gebaut war und du konntest dann quasi draufklicken, dann hat die sich, je nachdem wie das programmiert war, gedreht und hast du durch Zufall einen anderen Blog gefunden oder hast andere Blogs, die dazu passen, angezeigt bekommen oder so, so quasi die erste Ausprägung von, dich könnte auch interessieren oder so, wie man es heute manchmal sieht. Finde ich super charmant und mit dem Hinweis irgendeiner Eilmeldung, ich habe sie dummerweise nicht mehr gefunden, ich habe sie gesucht, weil ich es Michael schon erzählt hatte, ich bekam die Eilmeldung, Google baut sein System derzeit um, sodass wir weniger ins Links ausschmeißen kommen und mehr KI-getrieben in das direkte Ergebnis, was natürlich heißt, dass das, was du oder ich geschrieben haben, beim User ankommt und er dieses Wissen auch benutzen kann, aber dann irgendwie keiner mehr den Blog findet. Das heißt, es wird noch bewusster und ich finde die Nachricht nicht erschreckend. Man kann natürlich sagen, okay, dann hat es alles keinen Sinn mehr, aber ich finde es noch spannender, weil wer dann kommt, weil wir uns vernetzt haben, weil wir uns gegenseitig empfehlen, weil was auch immer irgendwie gerade passiert ist, im Positiven, durch Verlinkung oder so, aber das wird irgendwie doch wieder nötiger dann, oder? Also wie du gerade schon sagst, ich würde mir wünschen, dass es mehr machen. Wird es dann nicht nötig, dass wir Fotoblogger, aber ich meine, gut, der Michael hat es schon organisiert, uns noch ein bisschen enger verbinden, damit wir auch ankommen mit unseren Worten und Zeilen und Fotos?
Ja, also definitiv, das ist so, dieses Phänomen nennt man Zero-Click-Internet, dass man also jetzt durch die KI so ein bisschen als Seitentext-Content-Betreiber ein bisschen die Angst haben muss, ich kriege eigentlich keine Klicks oder Views mehr ab, aber die Inhalte werden an ChatGPT oder Gemini weitergeleitet und dort verarbeitet und verwendet. Also was ja jetzt seit ein paar Wochen, glaube ich, so ist, wenn du auf die Google-Suche gehst und etwas suchst, dann siehst du eben nicht nur die normalen Suchergebnisse wie früher, dann hättest du Florian Renz Blog Klick draufgeklickt, dann hättest du als User ganz am Anfang noch gesagt, okay, ich akzeptiere, dass der Florian Cookies speichert, hättest du ja geklickt und ich hätte das dann bei mir gesehen, dass da jemand kommt. Ich weiß nicht wer, aber es ist anonym, sehe ich das. Und auch wenn du geklickt hättest, nein, dann hättest du trotzdem die Inhalte gelesen. Und ich hätte, also da ist dann jemand auf meiner Seite. Das wird immer weniger passieren, weil in den Suchergebnissen jetzt ganz oben schon so ein erster Vorschlag für das Ergebnis auf die Frage quasi angezeigt wird. Und dort wird nicht zwingend verlinkt, woher das kommt, dass es von Florian Renz kommt. Sonst wird einfach als generischer Text dort angezeigt. Und es gilt ja für ganz viele Inhalte im Augenblick, wo es die Gefahr gibt, dass das abgeschöpft wird von diesen KI-Systemen. Das kann man jetzt bewerten. Du hast schon gesagt, das muss ja nicht nur schlecht sein, das kann ja auch was Gutes sein, weil ich kann natürlich auch Content bauen, der von KI dann schlau weiterverarbeitet wird. So kann man sie auch sehen. Und das könnten wir jetzt auch noch ein bisschen ausführlicher besprechen, weil natürlich ein Blogsystem ja schon immer die ideale Voraussetzung war, um bei Google gut gerankt zu werden, weil Blogs sehr strukturiert sind. Die werden von Google gut gefunden. Und es gibt halt tausend Gründe, auch heute noch zu bloggen. Nicht nur, weil du bei Google gut positioniert wirst, viel besser als andere Seitentypen, sondern eben auch KI kann dich viel besser lesen. Also eine KI heute, ein ChatGPT, wenn es Wissen aufbaut, tut sich viel schwerer, YouTube-Inhalte oder Podcast-Inhalte oder auch andere Webseiten zu lesen als zum Beispiel Blogs. Man kann das so ein bisschen drehen und sagen, der heute jetzt Blog und Content liefert, der ist eigentlich überproportional in der AI vertreten. Hm. Ob man das jetzt will oder nicht, aber so kann man es hinstellen. Und das heißt natürlich auch, also ich sehe das zum Glück bei meinen Zugriffen noch nicht, weil es gibt ja eben auch diese Gegenbewegung, dass Blogs immer mehr Resonanz wieder bekommen. Das sehe ich eher in meinen Zugriffszahlen. Aber ja, wie so oft, wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, es kommen immer neue Mediengattungen, die vertreiben andere. Das passiert jetzt irgendwie auch wieder. Und Blogs, aber sicherlich auch Podcasts, YouTube-Kanäle, alles, was wir selber bauen, was wir immer so als User-Generated Content benennen, wird es schwerer haben, wird zwar verarbeitet, aber wird nicht mehr aufgerufen und angeklickt. Also wir müssen was tun, ja.
Brauchst eine Bindung, ne? Also ich glaube, dass, also gut, wenn wir beide jetzt nur einen Business-Gedanken hätten, du würdest davon leben, das tust du nicht, ich würde davon leben, das tue ich nicht, dann hätten wir ja ein ganz anderes Thema. Ne? Das wäre ja viel größer. So haben wir den großen Luxus, uns auf, wenn wir das denn emotional oder geistig irgendwie hinkriegen, uns auf so eine persönliche Schiene zu begeben. Und in der kann ich gut damit umgehen. Bist du im Bilde mit Ben Brecht und dem Momente deiner Geschichte Podcast? Kennst du den? Der hat, ich höre immer jede 8. Episode nicht, weil ich die nicht interessieren, sondern weil ich, habe ich ja gerade schon angedeutet, einfach nicht alles hören kann, was ich irgendwie kenne und weiß und so. Jetzt habe ich mit Ben aber auch so immer mal wieder Kontakt und irgendwie im Auto habe ich dann die vorletzte Folge, glaube ich, von ihm gehört. Ja, dann sagt er, ja, und der Falk, und zusammen gezuckt, weil ich mich immer nicht daran gewöhnt habe, wenn irgendwer einen so was, wieso ich jetzt, hat er irgendwas erzählt von meinen Venedig-Bildern irgendwie und dieses sich miteinander connecten und in dieser Bubble so ein bisschen beieinander stehen und sich gegenseitig auch vorstellen, das passiert ja regelmäßig, ne? Also Stichwort Peter und Neapel, da kamen wir übrigens auch über Venedig drauf, das ist auch irgendwie gerade eine Parallele, das bleibt ja. Und das heißt, solange wir uns weiter vernetzen und das Ding nicht abreißen lassen, nur weil einzelne Social Media zum Beispiel verlassen. Es gibt ja relativ viele, die Social Media jetzt verlassen haben. Ne? Also meine Frau hat zum Beispiel nur noch Signal als Messenger und WhatsApp, wie heißt es, SMS, hat Instagram gelöscht, hat Facebook gelöscht, hat das alles radikal weggezogen, sagt, sie hatte noch nie so ein schönes Leben und hat trotzdem ihre Inhalte, findet ihre Inhalte noch. Und das ist halt so ein bisschen dann deine und meine Verantwortung. Verantwortung ist ein großes Wort. Wenn wir weiter vernetzen wollen und vernetzt sein wollen, tun wir gut daran, da so ein bisschen am Ball zu bleiben, miteinander zu sprechen und so. Natürlich nur mit denen wir grün sind, nicht der Zahlen wegen, das finde ich immer wichtig. Aber dann können wir das ja erhalten. Also es ist ja nicht so, dass die Welt morgen aufhört, weil Social Media aufhört, sondern wir haben ja, und das ist die gute Nachricht, finde ich, viele Menschen verlassen Social Media nicht, weil sie genau diese Angst haben, aus der Fotoszene nichts mehr mitzubekommen oder von ihren Freunden und Kollegen nichts mehr mitzubekommen. Und ich finde, das, worüber wir gerade sprechen, ist ja im Prinzip die gute Nachricht, dass das so nicht sein muss.
Ja, total. Und wenn ich jetzt das wirklich auf meinen Blog beziehe, und das weiß ich auch von Peter zum Beispiel, um ihn auch zu nennen, wir haben uns an der Apple getroffen und saßen dort Nachmittag zusammen und haben auch über das Bloggen gesprochen. Und wir haben beide festgestellt, natürlich schauen wir auf die Zahlen, ich komme immer wieder drauf, aber wir bloggen, weil wir uns vernetzen wollen mit anderen und über unsere Blogs lernen wir Menschen kennen. Also Falk, wir sind jetzt ein gutes Beispiel. Genau. Peter, Thomas und so weiter, wie sie alle heißen. Und gibt ja nichts Schöneres, als man ist irgendwo, man wird auf seinen Blog angesprochen und das passiert. Und warum passiert das? Ich glaube das, ohne mich jetzt dazu hochzuhängen, weil ich Authentizität versprühe, weil das eben keine KI-generierten Texte sind. Das merkst du. Na, ich habe eine Meinung und ich habe eine Stimmung und ich habe auch ein Gefühl, was ich transportiere. Mir wurde schon gesagt, ich schreibe sehr, sehr häufig und auffällig, wenn ich dann Technik-Sachen beschreibe über Beziehungen und über Liebe, weil ich da irgendwie ein Gefühl aufbaue.
Absolut. Natürlich großartig.
Liebe ich Menschen und nicht Kameras. Ne? Ja, das muss man nochmal klarstellen. Aber es ist authentisch. Und das es kommt ja noch dazu, dass diese Blog-Inhalte, die liegen ja nicht irgendwo bei Meta oder sonst wo. Die liegen auf meinem Server, den ich irgendwo gebucht habe, datenschutzrechtlich konform irgendwo in Europa. Und die gehören mehr oder weniger mir. Na, und wenn heute YouTube seinen Server abschaltet, dann wird das viele YouTuber, glaube ich, ganz stark treffen, also was Google machen sollte. Und dieses ganze Paket, dass ich quasi was mache, um mich zu vernetzen, dass ich authentisch bin und dass ich andere Blogs liebe und diesen Austausch liebe, das zeigt doch eigentlich, dass es, wir haben vorher mal gesagt, das ist was Analoges und was anderes als Social Media, aber eigentlich ist es viel mehr Social als das ganze Social Media auf Instagram oder auf YouTube oder wo auch immer. Und deswegen mache ich so gerne, ich glaube, deswegen resoniert es auch bei dir so sehr, wenn ich dir da richtig zuhöre.
Ja, ziemlich auf den Punkt. Also ich glaube, das muss man erstmal spüren, auch beim Lesen. Das hat jetzt nicht nur, ich glaube, das war nicht nur die Sicht desjenigen, der schreibt, sondern auch die desjenigen, der liest. So, ne? Und das muss man erstmal so ein bisschen spüren, finde ich, weil es gibt eine Menge Missverständnisse auf dem Weg zu sowas, wenn man erstmal tief genug in Social Media drin war, weil du siehst beim Bloggen natürlich nicht diese komfortable Zahl von dir und die folgen mir, den folge ich und so, sondern du musst halt neue Wege gehen. Du musst, Feedly gibt es schon sehr, sehr lange, hatte ich früher schon drauf, aber das sind, wahrscheinlich haben sie irgendwie das Design mal angefasst, keine Ahnung, aber habe noch nicht geguckt, ich werde gleich schauen. Aber am Ende muss ich, wenn ich Instagram gewohnt bin oder welches Netzwerk auch immer, halt einen neuen Weg gehen. Das ist schon so. Ja, aber ich finde die Aussicht darauf halt sehr, sehr schön. Ich kam witzigerweise, wo du gerade so ein bisschen persönlicher geworden bist, auch darauf, dass ich in Vorbereitung dieser ganzen, im Moment rede ich bin, als wenn ich 65 Jahre alt werde, rede ich momentan zu viel über Krankheit, muss ich sagen. Aber das war auch inspirierend für mich, als ich bei meinem Zahnarzt saß und der sagte so, und wenn wir die ganze Geschichte fertig haben in 3, 4, 5 Monaten, dann gucken wir uns mal ihre Kiefergelenke an. Ich sage, was ist denn mit denen? Er sagte, ja, das ist wie so ein Knie, da ist nicht mehr so viel Knorpel drauf und so. Und will ich schwarz malen, aber ich hatte so kurz den Impuls, als Fotograf nicht mehr sehen können, ist blöd. Als Podcaster nicht mehr reden können, ist auch blöd. Und das ist natürlich schwarz gemalt und man kann so viel behandeln heute. Alles gut, aber dieser Impuls war trotzdem da und der war wertvoll für mich. Was ist denn, wenn ich nach einer halben Stunde rede, erstmal einen Schmerz habe? So. Und da kam schon wieder dieses Bloggen in den Sinn und dieses in Ruhe, also das Schreiben ist ja genauso einfacher. Wir haben gerade nur vom Konsumieren im Wartezimmer gesprochen, aber auch das Schreiben könnten, na gut, im Wartezimmer ist unterbrochen, ist auch so eine Sache, aber du kannst zumindest in einem ganz anderen Setting auch einen Blog schreiben. So, wenn du deine Ruhe hast, kannst du das Laptop mitnehmen, kannst dich jetzt, heute ist das Wetter aus, schlägt gerade um, bis gerade war Sonnenschein und wunderschön, kannst dich auf die Wiese setzen in den Park und an den See und kannst an den Campingbus, was auch immer, kannst halt das Ding rauspacken und kannst dann losschreiben und Bilder einfügen und so. Ja, dadurch kam ich irgendwie da auch drauf, dass das ein bisschen freier macht irgendwie. Finde ich super spannend. Ich würde kurz weglenken wollen, es sei denn, du hast noch was zum Thema Bloggen. Ich möchte gerne mit dir über, jetzt habe ich den Begriff verloren, warte, ich habe mich schon, da, ich möchte gerne über Groundhopping sprechen. Als übrigens jemand, der sich regelmäßig fragt, wieso hören die jetzt auf zu spielen? Und dann sagt mir irgendjemand anderes, es war abseits. Ich habe keine Ahnung. Kann ich bis heute nicht erklären, was es ist. Also ich bin der super Unprofi. Aber du hast in deinem Blog, hast du viel diesen Begriff Groundhopping auch in der, wie nennt sich Blog Cloud oder wie heißt das, wenn du die einzelnen Blockwolke, wo du die einzelnen Stichworte so siehst? Das hieß früher Blockwolke oder so, ist das nicht so?
Gute Frage. Ich hätte jetzt immer die Tech Cloud gesagt, weil ich ja verschiedene Tags, also Schlagworte so wolkenartig anordne. Aber ich glaube, es gab früher auch die Block Cloud.
Ja. Block Cloud, Blockwolke. Ja, da werden also die einzelnen Schlagworte, die du gesetzt hast, quasi angezeigt. Die werden größer, wenn es viele sind, glaube ich, ne? Und kleiner, wenn es nicht so viele sind, irgendwie so. Finde ich total so ein paar. Früher hat mich das immer überfordert. Im Wartezimmer gerade fand ich es richtig cool, weil ich so ein bisschen drin umgucken konnte, guck mal hier, und hast du so drauf gelegt. Und eines dieser Wolkenelemente war halt Groundhopping. Und das hat in mir direkt was ausgelöst, weil ich das total mag. Ich fahre auch für eine Stunde an die, also nur der Begriff, ich wusste gar nicht genau, was es ist und stelle mich erstmal weiter blöd. Bin aber nur vom Begriff so ein bisschen inspiriert gewesen, weil ich, wenn ich jetzt irgendwie einen Tag habe, der mich gefordert hat und dann habe ich einen Freund, eine Freundin, meine Frau an meiner Seite und die sind irre genug, das mitzumachen, sage ich, ich muss mal ans Meer. Und wenn wir aber nur einen Nachmittag Zeit haben, fahren wir nach Katwijk an See, fahren 2,5 Stunden hin, haben was zu quatschen, trinken dann Kakao in den Dünen und fahren zurück. So, also ich bin verrückt genug für so Kurzbesuche und so. Das ist auf der Klimaliste eine Scheißnummer, das ist mir bewusst. Aber in so einem Punkt, wenn ich dann an dem Punkt bin, wo mir das gut tut, brauche ich es dann wahrscheinlich auch. Mache ich nicht jede Woche, aber ist schon was bei mir passiert. Und da habe ich irgendwie dran gedacht, als ich las, Groundhopping. Klär uns mal auf, was das ist.
Ja, die Idee des Groundhoppings, das Konzept kommt eigentlich, das ist natürlich ein Fußballkonzept, ein Fußballfan-Konzept. Es gibt es wahrscheinlich auch in anderen Sportarten. Aber der Ground ist quasi der Fußballplatz. Und die Idee ist, dass man verschiedene Fußballplätze in verschiedenen Ländern sammelt. Ja, und wenn ich jetzt heute irgendwo mir ein Fußballspiel in einem Stadion oder es, die Regeln sind so ein bisschen unterschiedlich von Land zu Land, aber man sagt, es muss in einem der höchsten 5 deutschen, für Deutschland, Ligen, muss ein Spiel stattgefunden haben, du musst mindestens eine Halbzeit dabei gewesen sein bei dem Spiel, dann kannst du quasi einen Punkt dir erlauben. Und die Idee, warum ich das gut finde, kommt eigentlich irgendwo anders her. Ich bin ja schon immer viel am Reisen, schon als Schüler und als Student hat es mich immer irgendwie weggezogen. Und ich war jahrelang, habe ich immer versucht, bei meinen Reisen in jedem Land einmal in den Gottesdienst zu gehen und in ein Fußballstadion. Mhm. Weil ich die Überzeugung hatte, dann lerne ich wirklich das Land auch nochmal ein bisschen besser kennen. Und Gottesdienst muss jetzt nicht zwingend eine christliche Kirche sein, sondern das kann auch in einer Moschee sein, soweit man da teilnehmen darf oder kann, oder im Buddhistischen, einfach da ein bisschen diese Kultur aufzusaugen. Und in den Jahren, in denen ich halt reisen war, ich muss da oft an Iran denken, auch da habe ich damals was in meinem Blog drüber geschrieben, da war ich halt dann sowohl in der Moschee als auch im Fußballstadion. Und das ist dann kulturell ein ganz besonderes Erlebnis, weil da zur damaligen Zeit durften dort nur Männer in das Fußballstadion und dann aber 100.000 Menschen, eines der größten Stadien der Welt. Es war ein sehr politisches Spiel, sehr, sehr aufgeladen. Da sind dann Dinge im Stadion passiert, die im Fernsehen nicht gezeigt wurden. Also wirklich auch nicht nur diese Fußball-Bier-Trinken-Tor-Kultur, sondern Fußball hat eben ganz oft auch was sehr, sehr Politisches, was sehr, sehr Kulturelles. Da bin ich dann auch wieder ein bisschen dieser Soziologe. Und daher kommt es eigentlich. Und ich habe dann irgendwann mal, nachdem ich in vielen Ländern viel reisen war, habe ich dann mal angefangen, eine Liste zu machen. Na, jetzt zähle ich einfach mal. Und dazu muss man im Kopf haben, jedes Stadion zählt weweltweit nur einmal. Also wenn ich jetzt 10-mal ins gleiche Stadion gehe, zählt das nur einmal. Und dann zählt aber noch jedes Land einmal extra. Und so sammelt man Länderpunkte und Stadionpunkte. Und Groundhopper, manche machen das ganz offiziell, sammeln Eintrittskarten, stempeln, es gibt Organisationen dazu. Aber als Groundhopper, und da komme ich jetzt wieder auf unseren Freund Thomas, mit dem ich die Fotobuch Plauderecke mache, zurück. Wir haben ja festgestellt, wir finden nicht nur beide die Fotografie ganz toll, sondern eben auch Fußball. Und sehr, sehr schnell kommt man dann auf eine Ebene an, wo man nicht nur sagt, Mensch, mit was für einer Kamera fotografierst du, sondern wie viele Punkte hast du eigentlich, in welchen Ländern warst du? Und dann habe ich auch irgendwann mal angefangen, da so, deswegen findest du auf meinem Blog so ein paar Artikel, wo man Groundhopping, und vielleicht sage ich noch den Satz, und Fotografie auch wunderbar verbinden kann. Es gibt eben ganz viele alte Fußballstadien, die dann für nicht kommerzielles stehen, also quasi die Analogfotografie des Fußballsports, könnte man so formulieren, vor allem wenn man in Amateurligen in Deutschland oder auch in anderen Ländern geht. Und so kannst du deine ganz schöne Welt aufmachen, die halt mit Fotografie ganz toll passt. Ich arbeite jetzt gerade an einem Buchprojekt, wo ich das zweitälteste Stadion Deutschlands porträtiert habe. Und auf Analogfilm habe ich das fotografiert.
Das ist welches? Eben
gut zusammenpasst. Das ist das Stadion von Altona 93. So der du hast vom HSV in Hamburg schon mal gehört, von St. Pauli, und Altona 93 ist quasi so die Nummer 3, aber ein ganz alter Traditionsverein. Und das eben nochmal festzuhalten, das zu dokumentieren, das ist für mich halt dann auch Fotografie, wo ich Fußball, Groundhopping ganz gut verbinden kann mit dem Fotografieren.
Total schön. Und jetzt habe ich, liebe Grüße Thomas, das Ganze ein bisschen mehr verstanden, weil also auch über deine Webseite und das Wort Groundhopping hinaus habe ich von Thomas natürlich immer mal wieder gehört, der fährt jetzt hier ins Stadion, da ins Stadion, und habe das als Tagesausflug häufig mit seinem Sohn, glaube ich, ne, und als so, da fotografiere ich mal schon wahrgenommen und als Fußballfan und so, aber das ist so organisiert und definiert ist, so. Das war mir gar nicht klar. Das finde ich ja, das macht es ja wieder spannend irgendwie. Ich habe gerade sogar mich kurz bei dem Impuls erwischt, aber diese Impulse, ich genug zu tun, aber bei dem Impuls erwischt, dass es für mich vielleicht sogar spannend wäre, sowas mal zu tun, wo ich ja eigentlich kein Fußballfan bin. Also aus der Sichtweise quasi, weil mir schon bewusst ist, ich arbeite in Essen, ich habe in Essen sehr viel Verwandtschaft in meinem Leben gehabt, das heißt, so ein Teil von mir atmet Ruhrgebiet, und das Ruhrgebiet ist ja Fußball. Da wäre ja der totale Außerirdische immer und immer wieder, wenn sie mich fragen, ja, Rot-Weiß Essen, Schalke oder Dortmund, und ich sage, nix, vielleicht Rating 0 für 19. So, und das wahrzunehmen, was der Fußball in dieser Gegend geleistet hat und bis heute leistet, das ist schon besonders, auch wenn ich mir die einzelnen Spiele, vielleicht kommt das irgendwann, keine Ahnung, aber aktuell nicht unbedingt anschauen muss, das ist schon beeindruckend. Mhm.
Und ich finde auch dieses, du merkst, ich habe sofort den Impuls, noch was zu ergänzen.
Ja, voll.
Das ist auch dieses fotografisch, dieses Drumrum, was beim Fußball passiert. Also letztes Wochenende ist zum Beispiel Neapel italienischer Meister geworden. Hm. Und du hast ja schon angedeutet, ich habe da auch so eine Fotografieserie in Neapel und es gibt wahrscheinlich wenige Städte auf der Welt, die so für Fußball stehen, weil dort der große Diego Maradona gespielt hat und weil das politisch halt auch so ist, dass Neapel in Süditalien als Region, als Stadt halt völlig hinten dran hängt. Ganz Italien ist ausgelegt auf Mailand und auf Florenz und Rom und alles, was eben so schön ist in Italien. Und die Neapolitaner und die ganzen Süditaliener, die finden so eine Meisterschaft. Das ist, glaube ich, jetzt die vierte Meisterschaft überhaupt erst für mehr oder weniger ganz Süditalien. Mhm. Da feiert eine ganze Region und fühlt sich auf einmal gesehen. Und das bietet dann so viel Interpretation in fotografischer Natur, auch farblich, ne? Wie die dann irgendwie Pyros zünden oder mit den Fahnen oder wie die Menschen dann einfach sich freuen, wie viel so eine Sportart, und das ist dann in anderen Ländern dann vielleicht auch eine andere Sportart, wie viel das den Menschen geben kann, finde ich halt auch fotografisch total spannend.
Ist so, und ich finde das Brückenbauen, was dann sicherlich auch fotografisch möglich ist, wenn man sich traut, die Menschen zu fotografieren, ob man sie vorher fragt oder nicht, dieses Brückenbauen ist ein ganz großer Aspekt vom Fußball, finde ich, weil klar, jetzt im Pott ist es ein bisschen einfacher, weil du da nicht so hohe Mauern hast zwischen den verschiedenen sozialen Möglichkeiten. Da kannst du mit dem 7er BMW problemlos vor der Pommesbude anhalten und mit dem Typen in der Jogginghose ein cooles Gespräch führen. Die Leute sind da offen genug für. Wahrscheinlich hast du, wenn du aus dem 7er steigst, selber eine Jogginghose an. Also da ist alles noch so ein bisschen verwürfelter. Aber grundsätzlich ist es ja immer wieder schön zu sehen, wie so ein, weiß ich auch nicht, Schalke 04 Aufkleber hinten auf dem Auto klebt und dann steigt da jemand aus im Anzug, der sich dann zu irgendwem hinhockt, der gerade irgendwie, weiß ich nicht, mit dem Fahrrad gekommen ist und mit dem über das Spiel gestern quatscht irgendwie. Das finde ich sehr, sehr schön, dass es so viele Grenzen aufhebt und man zusammen im Stadion steht und gemeinsam ruft und schreit und leidet oder sich auch freut und so. Ohne Fußballfan zu sein, mag ich den Punkt sehr, ja. Ja, schön. Groundhopping.
Wirklich. Ich beneide dich da ein bisschen, dass du im Ruhrgebiet wohnst, Falk, weil das würde natürlich, das ist fußballerisch traumhaft. Mhm. Und eben auch da nochmal nicht nur die großen Vereine, sondern eben diese kleinen, unentdeckteren Vereine, wo der Zusammenhalt zum Teil halt wirklich groß ist. Und da einfach viele Menschen hingehen, denen das so wahnsinnig viel bedeutet.
Das ist, das ist auch sehr, sehr schön. Ich wohne ja nicht direkt im Ruhrgebiet, sondern ich wohne so zwischen, also Rating ist eingeklemmt zwischen Bergisches Land, Rheinland und Ruhrgebiet. Und jede Stadtgrenze hat, also wir sind genau in der Mitte, ne? Die Hälfte unserer Stadt geht nach Düsseldorf, 40% gehen ins Ruhrgebiet und 10% ist Bergische Land, so was die Stadtgrenzen angeht. Und wir haben Essen, Mülheim in der Stadtgrenze, aber auch Düsseldorf. Und ich fahre eine Viertelstunde zum Flughafen Düsseldorf, fahre aber auch 20 Minuten nach Essen zur Arbeit. Bin aber in einer Minute im Wald, im Naturschutzgebiet. Also das ist so eine ganz spannende Mischgegend hier. Und es ist sehr, sehr schön, dieses Ruhr und das Rhein zu vereinen. Da muss man offen sein, weil Rhein inzwischen ja nicht mehr nur der rheinische Plauderkopf ist, sondern auch viel Gucci und Königsallee und Lamborghini und Stars und Stripes. Na, Stripes sind die US-Amerikaner. Aber sowas. Aber gerade das zu vermengen im Kopf ist halt auch sehr, sehr schön. Und das Ruhrgebiet ist fotografisch großartig. Also das müssen wir uns auch viel mehr noch angewöhnen. Also mit wir meine ich mich und meine Frau und mich und den Michael und mich, ins Ruhrgebiet zu kommen, weil ich sehe auch die Menschen, die nicht regelmäßig da sind. Ich bin da jetzt mehr oder weniger groß geworden. Und ich war mindestens einmal die Woche zu Besuch. Oder zwei oder dreimal die Woche bei der Verwandtschaft und so. Heute gehe ich da jeden Tag arbeiten. Wenn ich Menschen mitnehme, die das Ruhrgebiet als solches zwar kennen, aber sagen wir mal so inhaltlich oder sagen wir gefühlt nicht auf dem Radar hatten, ist das so schön, die zu beobachten. Also Thomas Jones saß neben mir, hatte mit dem Ruhrgebiet nicht viel zu tun. Er sagt, ich habe Hunger, ich habe Durst oder was, und ich halte kurz an und sage, ja, hol dir was. In der Sekunde. Er sagt, wie jetzt, wo? Ich sage, hier ist eine Bude. Und dann hat er vorher sich noch nie mit einer Bude beschäftigt und 10 Minuten später wollten wir was anderes. Dann habe ich einfach wieder angehalten, weil da war wieder eine Bude. Und ihm war auch mit seinem Business-Gedanken, den er ja immer so in seinem Leben mit dabei hat, überhaupt nicht klar, wie diese dieses Loch in der Wand mit der Hürriyet, Bier und Cola überleben kann. So, ne? Und das sind einfach Treffpunkte, wo Menschen sich mit Doppeldoktortitel, aber auch wohnungslos auf dem Bier darüber verständigen, wie der Tag so war, dass das Wetter gerade scheiße ist. Und es gibt so einen gemeinsamen Ton im Ruhrgebiet. Und das zu erleben, Farina ist in Düsseldorf groß geworden, die Eltern hatten in ihrer Kindheit gar keinen Ruhrgebietsbezug, das heißt, sie hat keine Prägung zum Ruhrgebiet und jetzt arbeiten wir da und der Geschäftsführer schreibt Glück auf unter die Mails. Hat eine Kaffeemaschine in die Mitte der Geschäftsstelle von 1700 Mitarbeitern gestellt, mit der Bitte, die Arbeit zu unterbrechen, um sich an der Kaffeemaschine zu treffen. Es ist sehr viel auf der zwischenmenschlichen Ebene spannend. Ne? Michael ist Düsseldorfer, beruflich durch seine Bands ist es eher Köln, so die Gegend. Die sind auch cool und offen, super offen. Aber im Ruhrgebiet standen wir halt, was ist heute, vorgestern, eine Bude und wollten uns nach Podcastaufnahme da ein Bier und einen Kaffee holen. Und das heißt erstmal, na Schnuckelchen, was wollt ihr haben? Also genial. Das sind so genau. Ne? Und dann kommen wir mit wildfremden End-50er Damen mit Tattoos und auftopiertem Haar in äußerst witzige, aber auch warme Gespräche. Mhm. Und wünschen uns einfach nochmal einen schönen Tag. Und das ist so schön, Menschen zu beobachten, die das nicht kennen. Also ich könnte Führung, ich bin ja gar nicht genug Intuit, um eine Führung zu machen, aber aus egoistischen Beweggründen, weil ich das so gerne beobachte, jeder, der in die Gegend kommt und Bock aufs Ruhrgebiet hat, den nehme ich mit und fahre den irgendwo hin, wo so Leute rumlaufen. Das ist schon schön, das reicht, ja.
Oh, nimmst du mich auch mit, bitte, Falk?
Ja, gerne.
Du hast sofort Lust
auf ein
Bündchen im Ruhrgebiet.
Machen wir einen Termin, dann machen wir eine Rundreise Ruhr oder so. Mit der Kamera in der Hand oder dem Mikrofon oder beidem. Von mir aus gerne. Ja. Das wäre ein schöner Schlusssatz. Aber hast du noch einen Moment Zeit? Ich bin mit dem Peter ja erstmal auf Neapel aufmerksam geworden, weil wir vorher über Venedig sprachen. Und obwohl ich in meiner Familiengeschichte eine große Portion Italien habe, das würde zu lange dauern, um das ausufern zu lassen, aber einer meiner Vorfahren hat sehr lange in Italien gelebt und das prägt uns so ein bisschen durch in der Familie. Ich habe aber überhaupt keine Berührung mit Italien, was total schade ist. Ich war in meinem Leben genau einmal in Genua, aber auch nur, um da auf die Fähre zu steigen nach Korsika. Punkt. Und war jetzt im vorletzten November? Um Gottes Willen. Ich war im November, lassen wir es mal so, mit dem Frank Fischer und der Farina und nur Leuten aus dem Freundeskreis haben wir quasi, also wir haben den Frank gebucht, geschlossen mit dem Freundeskreis und sind dann halt nach Venedig gefahren und hatten so den Luxus, dass wir nicht mit anderen, auf die wir Rücksicht nehmen mussten, in einer Fotogruppe waren, sondern wir konnten den Frank ein bisschen bremsen, mit seinem 4 Uhr morgens aufstehen, um die besten Bilder zu machen. Das haben wir auch mal gemacht, aber nicht jeden Morgen und hatten irgendwie so ein bisschen auf uns zugeschnittene Zeit in Venedig, die auch viel damit zu tun hatte, mit dem Aperol die Leute wahrzunehmen und einen Kaffee zu trinken und einfach zu sein und so und haben ganz viel, weil Frank schon tausendmal da war, hinter den Kulissen schauen können, waren in irgendwelchen Fischerdörfern, die kein Tourist besucht und so. Das hat mich schwer beeindruckt. Venedig war im November bei 16 Grad und Sonnenschein fast leer. Und ein leeres Venedig im Sonnenschein kriegst du, glaube ich, nicht so oft. Also in so einem Sommergefühl. Das hat mich sehr, sehr gerührt. Ich habe nur Angst, ehrlicherweise nochmal hinzufliegen, weil es kann eigentlich nur schlimmer werden von der Menschenmasse und so weiter und so fort. Egal, was ich gehört habe, das war es nicht. Also ich habe da einen Abend gestanden und hatte etwas emotional die Tränen im Auge und Farina sagt, was ist denn? Ich sage, so eine schöne Stadt und so viele Leute können sie nicht sehen, weil so viele Menschen da sind. Und in dieser Unzeit, in der eigentlich Nebel und Regen und ein verwässerter Markusplatz üblich ist, sitzen wir hier mit einem Hoodie aus, dem jetzt zu warm ist. Ne? So. Und dann gucke ich natürlich trotzdem so ein bisschen, was gibt's denn noch? Weil Italien ist für mich, ist es mein schwarzer Fleck auf der Karte, obwohl Frasa in jeder Pizzabude, wenn ich im Rettungsdienst das Schild dran hatte, haben sie mir eine Pizza ausgegeben, irgendwas erzählt und haben identifiziert, du bist Italiener. Ich kann kein Wort Italienisch, aber das Erlebnis zieht sich durch mein Leben. Und das Einzige, was ich kenne, ist Neapel und ein Fotofreund, den ich in der Fotocommunity kennengelernt habe, hat mir ein Espresso versprochen und mir seine Geschichte von Italien zu erzählen und dann ist er verstorben. So, und das ist so, das Schmerz ist ein großes Wort, also dass er verstorben ist, natürlich, aber das ist so ein Ding, was sich so durchzieht. Ich habe immer so ein bisschen den Wunsch, so ein bisschen Italien mehr zu atmen. Klar, im Pott gibt's viel Italien, also viele Ecken, auch wo viele Italiener wohnen, aufgrund der Geschichte des Ruhrgebiets, ne? Da ist natürlich nicht das Gleiche. Ne? Und deswegen bin ich ein bisschen neugierig auf Neapel und wenn du noch Zeit hast, erzähl uns mal die Geschichte. Also die Liebe zu Neapel würde mich interessieren.
Ja, sehr gerne. Das ist eine ganz besondere Liebe, die da entstanden ist und die ist auch noch nicht so wahnsinnig alt. Ich war mit meinem Freund Frank, das ist ein Freund hier in Hamburg, mit dem ich sehr viel fotografiere. Bei Corona sind wir eigentlich jeden Freitag zusammen losgezogen.
Ach, schön.
Unsere gemeinsame Zeit mit der Kamera verbracht und haben alles Mögliche fotografiert, was uns da dazwischen gekommen ist. Und wir haben dann uns angemeldet für eine Reise mit der Leica Akademie. Mhm. Etwas, was ich sehr, sehr empfehlen kann. Nach Süditalien. Und zwar auf den Monte Pollino. Mhm. Da ist auch mein Pollino-Projekt entstanden. So ganz kurz. Es handelt sich tatsächlich um ein Gebirge, das bis auf 2.500 Meter hoch geht, was wirklich ganz unten an der Stiefelspitze ist. Die Reaktion, die ich bekomme, ist immer wieder, unten hat ein Gebirge, was so hoch ist. Und da unten hat sogar Schnee. Und ihr wollt dort Schneeschuhwandern gehen in Süditalien. Wie kann das denn sein? Aber das geht, weil das eben ein hohes Gebirge ist. Sehr, sehr einsam. Da geht auch niemand wandern. Ja, wenn du da unterwegs bist, dann halten die Süditaliener an und fragen, ob es dir schlecht geht, weil man kennt keine Wanderer in dieser Region. Und das wäre aber wahrscheinlich eine eigene Geschichte. Also wir waren dort 5 Tage im Schnee unterwegs mit Zelten und haben dort dann campiert und haben fotografiert natürlich. Und als An- und Abreiseort haben wir Neapel gewählt. Mhm. Also tatsächlich nochmal 3 Stunden südlich von Neapel, dieses ganze Gebirge. Wenn es jemand interessiert, kann man dann ja auch nachlesen auf meinem Blog. Aber ich würde den Fokus tatsächlich auf Neapel legen. Wir sind dort angekommen und haben uns sofort in diese Stadt verliebt. Man muss wirklich, ich werde oft jetzt inzwischen nach Neapel gefragt und meine erste Antwort ist eigentlich immer, also es ist nicht so ein schönes Italien wie Florenz und auch nicht so eins wie Mailand oder Rom. Mhm. Es kommt weniger über die Sehenswürdigkeiten oder über die Schönheit, was wir oftmals im Kopf haben, oder Venedig, wenn wir an Italien denken. Neapel wirkt auf viele verstörend, weil es super chaotisch ist und weil es durcheinander ist und weil es auch ein bisschen dreckiger ist. Es ist Süditalien, was ja viele sagen, ist halt erstmal komplett anders als der Rest von Italien, und das stimmt. Jetzt fragt man wahrscheinlich zu Recht, ja, was ist denn das Besondere an Neapel? Ich glaube, A, es ist tatsächlich dieses Chaos, dass es anders ist, und B, sind es die Menschen. Die sind so unfassbar offen, unfassbar warm, auch lustig auf eine ganz besondere Art und Weise. Und ich versuche mir das, ohne dass das in irgendeiner Form, sagen wir, evidenzbasiert ist. Also, dass es da Studien gibt, zumindest kenne ich sie nicht. Aber ich erkläre mir das immer, dass die Menschen natürlich unter diesem Vulkan leben. Und auch seit vielen Jahrhunderten wissen, das ist eine Gefahr, und deswegen einfach ein bisschen anders leben und auch ein anderes Risiko einkalkulieren und vielleicht ein bisschen befreiter kommunizieren. Also Neapel ist ja auch keine reiche Stadt, sondern in großen Teilen auch eine sehr arme Stadt. Wir wissen alle auch, dass es dort Themen gibt, die gar nicht positiv sind, ob es Drogenumschlagsplatz sind, ob es Korruption ist, was auch immer. Aber ich glaube, all diese Faktoren machen Neapel zu was ganz Besonderem. Und es ist jetzt für uns so, wenn wir mit unseren Kameras dort rumlaufen, wir machen in erster Linie so eine Dokumentation der Stadt, und ganz viel Street-Fotografie ist auch dabei. Die Menschen nehmen uns unfassbar warm an. Die freuen sich, dass da jemand kommt und sie für sie interessiert. Und die freuen sich, dass sie fotografiert werden. Und wir haben da einen ganz guten Kniff gefunden. Wir fahren jetzt so 2-mal im Jahr nach Neapel, immer für ein paar Tage, und besuchen die Menschen auch immer wieder. Na, und wir bringen denen dann auch Fotos mit von
Menschen.
Ja, also die leben ja auf der Straße, das Leben findet auf der Straße statt, ja. Da wollte ich jetzt sagen. Ob es jetzt dann die örtlichen Metzger sind, die Restaurantbesitzer oder sonstige Leute, die dort rumlaufen, die treffen wir immer wieder. Na, und wenn wir dies letzte Mal fotografiert haben, dann bringen wir denen den nächsten Mal einen Print mit. Und dann gehen wir diese Prints mit denen durch, und die freuen sich total, wenn sie was bekommen. Das ist auch nicht so üblich, bei uns ja auch nicht mehr so wahnsinnig üblich, einen Fotoabzug in der Hand zu haben, aber dort noch viel weniger. Und fragt, die hängen sich diese Fotos wirklich in ihre Restaurants, in ihre Metzgereien, und mit ganz viel Liebe machen die noch einen Aufkleber von uns. Wir haben so ein Logo, wo wir drauf sind, wo Amici di Napoli draufsteht und unsere Instagram-Adresse, wo man uns findet. Die kleben die wirklich in ihre Geschäfte. Und wenn wir ein halbes Jahr später da sind, dann sind diese Aufkleber immer noch da. Da kommt ein zweiter dazu. Das ist quasi das Like, das bessere Like als das Instagram-Like, sage ich mal. Das ist so schön und tatsächlich auch so viel wert. Und dann musst du dir vorstellen, da trifft das Italien-Klischee total zu. Die kennen sich alle untereinander. Wenn die dann sehen, dass wir noch einen Stapel Bilder dabei haben, dann wollen die alle anderen Bilder auch noch sehen. und schickt, der ist da vorne, weil wir finden die manchmal nicht mehr, die Leute. Mhm. Da musst du hingehen, das ist der, und dann gibt es auch welche, die sind schon verstorben und so. Das heißt, wir haben da inzwischen wirklich einen kleinen Wert und einen kleinen Schatz uns geschafft. Und wir haben so erste Freundschaften nach Neapel geschlossen, weil wir auf ganz vielen Ebenen merken, wir bringen was hin und wir kriegen auch zu was zurück. Und das strahlt auch so ein bisschen aus. Ich habe ja vorhin angesprochen, dass letztes Wochenende die SSC Neapel, der Verein italienischer Meister geworden ist. Und wir haben hier in Hamburg nach einer Kneipe gesucht, die dieses Spiel vielleicht überträgt, als es noch nicht klar wurde, werden sie Meister oder nicht. Und es gibt seit ein paar Monaten ein neues neapolitanisches Bistro in der Innenstadt von Hamburg. Und ja, wir sind da hingekommen, wir waren da auch schon mal und haben schon mal Hallo gesagt. Und ja, kommt auf jeden Fall rein, ihr tut so viel für unsere Stadt, für Neapel. Okay. Wir sind zwar total voll und wir würden alle abweisen, aber für euch beide machen wir irgendwie noch einen Platz frei. Und es war ganz unangenehm für uns, aber wir haben natürlich auch ein Neapel-Trikot angehabt. Ne? Und dann haben wir wirklich da 40 Leute letzten Freitagabend in dieser neapolitanischen Kneipe zusammen gefeiert und wild, wie man sich das vorstellen kann bei Italienern, vor allem Süditalienern. Davon waren eben zwei Deutsche und das waren wir. Und irgendwo im Augenwinkel habe ich dann auf einmal realisiert, Mensch, das kann doch gar nicht sein. Die haben auf ihrer Kasse einen Amici di Napoli Aufkleber. Und der muss da schon 2 Monate draufkleben, nämlich als wir vor 2 Monaten denen einen in die Hand gedrückt haben und gesagt haben, hey, wir sind 2 Fotografen, wir lieben Neapel. Und es hat ihnen so gut gefallen, dass sie ihn dorthin geklebt haben. Warum erzähle ich das? Weil das einfach, du merkst, ich kann das nicht in einem Satz erzählen, aber es ist so ein Lebensgefühl und eine Begeisterung. Und wir merken, dass wir was denen geben, aber dass wir auch ganz, ganz viel in diesem Projekt zurückgeben, bekommen, was tatsächlich über die eigentliche Fotografie hinausgeht.
Super inspirierend. Also das ist ja genau das, wovon wir den ganzen Tag sprechen. Es ist überhaupt gar kein anderes Thema als das, was wir über das Bloggen gesprochen haben, über die Podcasts gesprochen haben. Da verbinden sich halt wieder Menschen mit Menschen und geben was zurück und wir bekommen was zurück und so. Wahnsinn. Wenn du mal irgendwann auf die Idee kommst, den Menschen, jetzt gebe ich dir den Satz zurück, den du mir gerade zum Ruhrgebiet gesagt hast, Neapel zu zeigen, dann sag mir Bescheid. Das muss ich planen, aber wenn du das tust, dann gebe ich alles, da irgendwie dabei zu sein, weil das finde ich spannend. Und das sage ich sehr spontan, denke aber über solche Worte ganz genau nach, weil man sich natürlich erstmal schnell ein Problem macht, wenn man, sobald man inspiriert ist, sowas ausdrückt. Aber das meine ich jetzt tief und ernst und dann sag gerne Bescheid, das finde ich spannend.
Das mache ich, das freut mich, ja.
Schön. Ich würde fast sagen, ich könnte noch eine Stunde mit dir sprechen, aber ich würde fast sagen, wir machen hier langsam einen Deckel drauf. Wir haben jetzt so viele Themen, hätten wir auch 3 Sendungen draus machen können, die glaube ich, ganz schön inspirierend sind. Ne? Also mit so viel Inspiration zum Thema Neapel habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Das Thema Bloggen ist natürlich ein riesiges. Achso, wir haben einen Punkt vergessen, hör mal. Ich habe vergessen nachzufragen. Total wertvoll wäre noch, wenn du uns mitnimmst. Also gebe ich bewusst jetzt gerade dir in die Hand, weil ich auch da nicht mehr so richtig im Bilde bin. Wo es gut, schlau, interessant, einfach, wie auch immer ist, einen eigenen Blog zu starten, weil vielleicht als Kurzinformation vorweg. Ich glaube, ich bin nicht so frei mit eigenem Server und so, wie du es beschrieben hast, weil ich meine Webseiten der Bequemlichkeit halber und der Technik, was ist das Gegenteil von Affinität? Ich habe kein Problem mit Technik, aber ich lasse mich von ihr inspirieren. Ich spüre viele Geschichten über Technik, aber ich mag nicht stundenlang rumfummeln und habe mich vor 100 Jahren dafür entschieden, bei Wix.com meine Webseiten zu haben. Also auch den Blog. Das heißt, das ist eine Firma. Ich glaube, die stehen inzwischen ganz gut da. Weiß ich nicht. Werden wahrscheinlich morgen nicht pleite sein. Aber das ist wahrscheinlich nicht so unabhängig, wie du dir das wünschen würdest. Hol uns mal so ein bisschen rein, wenn jetzt noch jemand zuhört, der auch Lust hat, mal so seinen eigenen Blog irgendwie zu starten. Wo würdest du oder wie würdest du das tun? So erste Schritte im Blogging quasi.
Also ich würde mir als erstes die Frage stellen oder mal selbst reflektieren und überlegen, möchte ich sehr viel Zeit investieren und habe ich auch eine hohe Affinität zu Technikfragen? Also als ich damals ins Blogging eingestiegen bin, habe ich mich schon ausgekannt mit HTML-Programmierung. Ich habe eine gewisse IT-Affinität mitgebracht. Und das ist, wenn man es wirklich selber hosten will und darauf will ich hinaus, so wie ich das mache, meinen Blog, ne, den habe ich, habe einen eigenen Server gekauft, also nicht gekauft, aber Webspace gemietet. Dort habe ich mein WordPress-System installiert. Da arbeite ich mit verschiedenen Plugins. Und um dir ein Beispiel zu nennen, ich muss mich selber darum kümmern, oder zwei Beispiele, wie die meine Inhalte zu Google kommen in die Suchmaschinen, oder ich muss mich auch selber darum kümmern, dass es datenschutzrechtlich alles passt. Also sprich, dass wenn jemand die Seite aufruft, dass ich frage, darf ich die Cookies speichern oder nicht? Weil das ist nun mal wichtig in Deutschland oder in der EU. Und wenn ich das alles selber machen möchte, dann ist State of the Art WordPress, habe ich schon gesagt. WordPress selber kostet nichts, kann man mit Plugins dann ein bisschen upgraden. Es gibt ganz viele Tutorials. Es gibt eine Statistik, dass der Großteil der Webseiten, der klassischen Webseiten, die es weltweit gibt, baut auf WordPress auf, ob es jetzt Blogs sind oder was anderes. Das wäre tatsächlich nur eine Antwort. Wenn du es selber machen willst, nimm WordPress. Ich würde wahrscheinlich den allermeisten Hörern und Hörerinnen, ohne euch zu nahe zu treten, aber empfehlen, eher was zu nutzen, was gehostet wird, wo eben diese ganzen Dinge alle im Hintergrund laufen. Suchmaschinenplatzierung, wie sehen die Bilder aus, wie werden die klein gerechnet, dass es keine große Datenmengen gibt, die Datenschutzgeschichten. Und da könnte die Antwort tatsächlich auch wieder WordPress sein, WordPress.com. Da kann ich eben auch gegen Bezahlung im Browser mein System machen. Vielleicht ist es eine gute Variante, weil dann kenne ich WordPress schon mal ein bisschen. Das wäre so die, ich mache es erstmal so und vielleicht grade ich ab. Ich glaube, es gibt auch ganz gute Import-Export-Funktionen von der Browser zur eigenen Variante. Ansonsten würde mir auch Wix einfallen. Ich kenne es nicht so gut. Und was ich für Fotografen nach wie vor toll finde, aber sehr, sehr teuer, und das wird ja sehr, sehr viel beworben, ist Squarespace. Finde ich eine tolle Plattform, hat, glaube ich, auch eine ganz gute Blogfunktion. Es wird nie so gut sein wie WordPress, aber das muss man letztendlich abwägen. Das heißt, wie so oft, viele Wege führen nach Rom.
Okay. Wix ist auch nicht so günstig. Hat mir 24 Euro hier und 10er da noch und noch eine E-Mail-Adresse und dies und das und so. Also ich glaube, ich habe Fotografie tut gut, frankfrosser.com, dann habe ich Leben tut gut, jetzt gerade mal abgeschaltet. Das lebt ja quasi in Fotografie tut gut weiter, aber also fast ein 100er Kosten für sowas mit allem. Aber das liegt halt auch daran, dass ich wirklich alles irgendwie buche, was mir dann die Hand rein abnimmt. So, ne? So ein bisschen wie Apple nutzen, ist auch super teuer. Ist aber für meine Bedienung deutlich einfacher, als wenn ich, also besonders zu der Zeit, als man bei den Windows-Rechnern noch, wie hieß das noch, Festplatten-Defragmentierung und alles mögliche machen musste. Mir sind die Geräte halt auch dann immer mal wieder kaputt gegangen, da war eine Grafikkarte kaputt und so. Und ich, als Aushängeschild interessiert mich das zum Beispiel gar nicht. Es geht mir einfach darum, dass alles irgendwie unkompliziert ist. Und da gibt es einfach zwei Typen Menschen. Der eine möchte gerne im Bilde sein, möchte alles selber entscheiden. Und ich habe so viel mit Entscheidungen den ganzen Tag zu tun, auch im Job. In der Behindertenhilfe zum Beispiel geht es ja den ganzen Tag um wirklich auch lebensrelevante Entscheidungen, und das war im Rettungsdienst auch nicht anders. Da bin ich ganz froh, wenn ich nach Hause komme und keine Entscheidung treffen muss und die Updates alle automatisch laufen und so. Da muss man aber der Typ für sein. Genug Leute, denen sich die Zehennägel hochrollen, wenn die mich hören, dass ich sage, ich buche das irgendwie alles und habe dann quasi, ja, für Geld, aber meine Freiheit gebucht, dass den Part jemand anderes entscheidet. So, ne? Das ist Typsache, glaube ich.
Ist Typsache, und ich glaube, man muss einfach sich klar überlegen, was will man damit erreichen. Und wenn du jetzt vielleicht nochmal ein wichtiger Hinweis, wenn du dich dann entscheidest, du möchtest da mal irgendwie ein Print oder ein Buch verkaufen, dann giltst du halt sofort, egal wie viel Umsatz du machst oder wie wenig Umsatz auch, du giltst halt sofort als kommerziell, und spätestens dann musst du dich auch wirklich nochmal schlau machen, wo sitzen die Server, Impressumspflicht, diese ganzen Dinge, Datenschutz. Da kann es nämlich ganz schnell dann sein, dass aus dem Hobby auf einmal irgendwas wird, weil du irgendwas vergessen hast, was dann eine unangenehme Überraschung ist.
Ja. Das soll ja das Bloggen auch nicht sein. Das ist so, ja. Das ist bei uns Podcastern ja im Prinzip auch schon so, ne, dass man so ein bisschen hingucken muss, was da jetzt hinter steht und woran man sich halten muss und so. Immer mal wieder hat man das Glück, dass die Firma, die man da gebucht hat, das quasi ja dann selber verantwortet, aber spätestens, wenn es um meine eigenen Worte geht und mein eigenes Impressum geht und so, ja, das ist so recht. Ja, Riesenthema. Ich möchte allerdings auch ein bisschen davor warnen, zu viel Angst zu haben, weil viele Menschen genau diese Dinge nicht tun, weil sie einfach eine wahnsinnige Angst davor haben. Das ist ein bisschen wie der Streetfotografie. Die, die sich nicht trauen, haben halt irgendwelche juristischen Ängste. Das ist so, das steckt uns ja irgendwie auch inne. Ja. Vielen lieben Dank. Ich war quasi im Begriff, mir noch einen Kaffee zu holen, aber wir brechen das allein deswegen ab, weil wir schon bei anderthalb Stunden fast sind. Total schön. Können wir gerne auch wiederholen. Und wie gesagt, wenn du ernsthaft, lass mal sacken und so, und wenn du ernsthaft ein Interesse am Ruhrgebiet hast, dann können wir da mal drüber nachdenken, ob wir da irgendwie, weiß nicht, einen Ausflug zusammen machen, nachher darüber bloggen, was auch immer uns da in den Kopf kommt, sag mir einfach Bescheid. Und sag mir wirklich gerne Bescheid, wenn Amici di Napoli irgendwie aufmachen und mal Leute mitnehmen. Mhm. Hätte ich Ideen, auch so mit Blick auf unseren Freundeskreis und so, wer da so mitkommt, da ließe sich bestimmt was bauen, ja. Danke.
Falk, aber das Danke liegt ganz auf meiner Seite. Es hat super Spaß gemacht, mit dir zu schnacken. Und sag ganz vielen Dank für die angenehme Gesellschaft hier im Podcast. Und ja, freut mich, dass du es als Inspiration wahrgenommen hast, dass ich ein bisschen was erzählt habe über das Bloggen und auch über Neapel und über das Groundhopping.
Sehr. Alles. Ich habe damit nicht gerechnet, dass du mich mit so vielen Punkten abholst jetzt. Das Bloggen hoffe ich in den nächsten Tagen, wenige Wochen online zu kriegen, bin ich schon angezündet, aber jetzt bin ich noch ein bisschen mehr in Freude.
Wäre meine Frage an dich, ich hoffe, ich meine das jetzt nicht unangenehm für dich, aber das heißt, wir werden dann von dir auch künftig Blogbeiträge sehen.
Also, ja, schon. Also ich bin immer vorsichtig mit diesen Ankündigungen, aber da ich die Seite fast fertig habe, führt da nicht so viel dran vorbei und ich hatte immer wieder diesen Impuls über viele Jahre jetzt, dass ich einfach manche Dinge einfach in den Blog schmeiße und selbst jetzt, wo ich irgendwie nur so ein bisschen, auch textmäßig mal so nebenbei irgendwas reingeschrieben habe, kamen darüber Rückmeldungen. Also das bisschen Dialogs 8 in Venedig zum Beispiel hatte irrsinnige Rückmeldungen gegeben. Es ist nur einfach nicht richtig organisiert. Da liegt irgendwas irgendwo im Netz, ohne dass ich es anständig aufbereitet habe und daran merke ich einfach, ich würde da gerne ein bisschen tiefer rein und einer meiner Träume, ich weiß nicht, ob du das weißt, ist einen Roman zu schreiben, irgendwann, bevor ich dieses Leben hier irgendwie verlasse. Ob das noch was wird, werden wir sehen, aber dadurch habe ich irgendwelche Kurse in Figurenbildung und Spannungsbögen und keine Ahnung gemacht. Und ich mag das eigentlich, sich mit Worten zu beschäftigen und zu schreiben und ob es dann mal um Objektiv geht oder um eine tiefe Sache, die vielleicht eine Spur zu emotional ist für einen Blog, ich werde es dann trotzdem tun und da habe ich eigentlich richtig Bock drauf. Und ja, schon. Und ich muss mal schauen, wie ich es jetzt schaffe. Aber ich denke, so in den nächsten Tagen, ich kann dann auch nicht so viel sprechen demnächst. Ist das vielleicht auch der richtige Moment, damit zu starten. Ja, ich kann dir noch kein Datum sagen, aber ich sag Bescheid.
Super. Und dann vor allem alles Gute erstmal. Ne?
Dankeschön. Das wird.
Für die nächsten Tage.
Das wird. Vielen lieben Dank. Ich freue mich. Wir halten Kontakt, wenn du das auch magst. Und dann freue ich mich auf das, was kommt. Liebe Leute, danke fürs Zuhören und auch den Menschen, die jetzt über den Florian gekommen sind. Herzlich willkommen hier bei mir und es war schön, dass ihr so lange dabei wart. Vielen lieben Dank und ich sag mal, bis so bald wie möglich. Ciao.
Tschüss.